Bits und so.
Mit dem Holzl, wunderschönen Abend aus dem Dive vom iPhone-Blog.de, Alex Olmer.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingwölfle.
Wunderschönen guten Abend.
Abend miteinander. So, wir haben ja diverse Male über Sinn und Unsinn von der Vision Pro gesprochen und von den anderen Brillen und Ray-Bans und hin und her und so weiter. Und jetzt kommt hier, und wir haben ja immer ein bisschen ignoriert, weil sie eigentlich gefühlt nichts hatten, Snapchat. Und die hatten ja diese, Alex hat sich diese Brille irgendwann mal besorgt und das war alles ganz lustig. Die war aber auch nur so ein, das war ja nur ein Gag.
Die richtig? Erste Snap, ja. Die wurde in diesen Kiosk-Automaten irgendwie, die wurden so zufällig aufgestellt und dann war da irgendwie ein Hype und das war eigentlich eher nett gemacht und die waren ja, es war ein Spaß. Snap als Company war damals halt noch eine relativ größere Nummer, muss man sagen. Die waren einfach, da waren Kameras drin und die haben so ein bisschen lustige Aufnahmen gemacht. Damals hatten wir halt früher Action-Kameras, die auch solche Aufnahmen gemacht haben. Das hast du halt in der Brille, da hast du so ein paar Sekunden, konntest du aufnehmen. Und das war durchaus cool. Es war alles noch nicht so easy, weil die Übertragung mit dem iPhone auch nicht so easy war. Und das Ladecase musstest du natürlich, also du hattest nur so einen proprietären Ladepin in dem Case. Und das eigentliche Case hast du dann an Strom gesteckt.
Also. Das ist auch jetzt schon ewig her.
Ja.
10 Jahre oder sowas. Und die haben da offensichtlich rein investiert in diese ganze Technologie drunter und unter anderem auch in dieses 8A-Zeug, wo sie halt diese... Die kommen von der Seite, wo ihre ganzen Apps sind quasi Lenses. Und Lenses waren ja bisher erstmal nur diese Dinger, die man sich bei Snapchat auf die Nase hängen kann und irgendwie einen lustigen Filter aufs Gesicht hängen kann oder Hasenohren draufsetzen oder irgend so ein Quatsch. Und das ist jetzt in ihrer neuen Welt, wo sie jetzt tatsächlich Specs rausbringen, ein neues Brillengestell mit einem Computer drin. Dort sind diese Lenses also quasi jetzt die Apps. Die Apps, die da drauf laufen, sind Lenses. Eine andere Variante davon, die halt jetzt auf AR reagiert, wo dieses Ding also Sachen sehen kann. Und diese Brille hat jetzt durchsichtige, glasige Gläser aus Plastik. Und die können jetzt in diese Gläser, wie es auch bei diesen Prototypen von Meta gezeigt wurde, über so einen Waveguide, dort auf diese Brillen, auf das echte Bild, was du durch die Plastikgläser siehst, ein Displaybild drüberlegen. Und sie sagen, es hat einen Blickwinkel von 50 Grad, glaube ich. Also ist so wie so ein Bildschirm, der vor dir hängt. Wie so ein normaler Computerbildschirm, der vor dir hängt. Und da können sie jetzt Sachen reinspiegeln. Und nachdem die Kamera halt oder das System eine Latenz drin hat von 7 Millisekunden, was nicht so wenig ist, aber was okay sein müsste, kann das jetzt halt dieses System Objekte in der echten Welt tracken und dort diese Lenses können da Sachen draufhängen. Also von der Software her ist es eigentlich genau wie die Vision Pro, nur der Unterschied ist, dass du halt nicht auf Bildschirme guckst, sondern du guckst durch dieses Glas auf die Realität und bekommst dann dort irgendwelche Sachen drauf projiziert. Die Brille ist... Also Preis jetzt angesagt zum Vorbestellen irgendwie $2,200. Das gibt's in zwei Größen und es gibt so Einsätze, wo man dort Brillenstärken reinhängen kann und die auch wieder leicht selbst entfernen kann und austauschen kann und das Ding auch teilen kann mit anderen Leuten. Haben sie vielleicht auch ein bisschen was von der Vision Pro gelernt. Und die ist schon interessant, aber die löst halt auch nichts von diesen ganzen Problemen, die wir jetzt mit den anderen Brillen auch gesehen haben. Wir haben ja die Brillen vom Meta, die sind halt nutzlos für alles. Für Metaverse, für Second Life, für Gaming. Geht schon, aber ist halt kein brüllender Success jetzt so. Vision Pro, gleiche Geschichte. Das ist jetzt eine weitere Version davon. Alex, was?
Ja, das ist eine Antwort. Ich meine, die hatten die Demos, die wir bei allen anderen Herstellern auch gesehen haben letztendlich. Also finde meinen Weg, mache einen Karten-Overlay auf die reale Welt. Den Unterschied hast du ganz gut beschrieben. Also im Gegensatz zur Vision Pro ist es halt kein Videobild. Und was sie aus diesem Konstrukt, nenne ich es mal, was man sich auf die Nase und auf die Ohren legen muss, kitzeln an Technik, ist schon beeindruckend, weil es ja nicht auf irgendwelche Telefone zurückgreifen kann. Es hat auch keinen externen Battery Pack, sondern alles ist in diesem Konstrukt gefangen. Und natürlich gut, weil ich meine, das war die einzige Lösung für Snap, das hinzubekommen, weil sie halt kein Telefon haben oder darauf zurückgreifen können. Und das natürlich auch so ein bisschen dafür ausgelegt ist, dass du das außerhalb deiner eigenen vier Wände benutzt und damit rumläufst tatsächlich. Wie viel diese Kameras können, wenn es so ein bisschen dunkler wird, wird ernsthaft spannend, weil ich glaube, es gibt noch niemanden, der das wirklich außerhalb von Snap wirklich ausprobiert hat, irgendwie unabhängig. Und ich bin, also 4 Stunden Batterielaufzeit geben sie, glaube ich, an. Sie zeigen halt die typischen Demos, die alle gezeigt haben, ohne zu sagen, irgendwie, das ist das, was uns einzigartig macht. Und das wird halt spannend zu beobachten, wenn es halt dann jemand ausprobiert. Weil es ist halt eine zu kurze Laufzeit, um sie wirklich den ganzen Tag aufzuhaben. Also das Case gibt dir dann nochmal Batteriesaft, aber es muss halt da zurückgelegt werden. Das ist ein Accessoire, was man nicht einfach, wo man seine Brille ersetzen könnte erstmal. Was wahrscheinlich das kleinste Problem von diesem Gestell ist. Aber trotzdem ist es ein Problem. Und ich würde sagen, solange das nicht gelöst ist, wird es auch sehr schwierig, in anderen Anwendungsfällen zu denken, wo du einfach sagst, irgendwie, trage ich wie meine Brille halt den ganzen Tag von morgens bis abends. Ja.
Jetzt müssen halt irgendwie, also die Bilder, die trügen ein bisschen, würde ich sagen, weil wenn man sich jetzt die Fotos anschaut, wenn das echte Menschen auf dem Gesicht haben, dann fällt halt auf, wie unfassbar fett diese Brille ist.
Yeah. Ja,
also die sieht jetzt erstmal grob auf den Fotos brillenförmig aus, aber sie ist halt nicht so groß wie eine normale Brille, sondern halt so 30% größer in jede Richtung und wiegt halt irgendwie 130 Gramm oder sowas, was sehr viel ist dafür. Und es sind halt 2 Smartphones eingebaut. Ja, also hier im linken Bügel sind irgendwie 2 Snapdragon-Chips, an der anderen Seite muss wohl die Batterie sein. Und dann kommst du auf dieses Gewicht raus. Es gibt ein sehr lustiges Foto mit dem Chef vom Evan Spiegel, der das Ding auf dem Gesicht hat. Und es sieht halt völlig unförmig und schrecklich aus. Und alle haben sich darüber lustig gemacht, dass selbst ihm die Brille nicht passt, weil sein Ohr so zusammengedrückt aussieht.
Ja.
Es stellt sich heraus, er hat einfach wirklich ein schiefes Ohr von Natur aus. Das gehört so bei ihm.
Aber es ist halt kein glückliches Foto, muss man sagen. Also, ich meine, die sind halt schon ein Statement. Der Rahmen ist ein Statement. Und ich weiß nicht, ich würde da gar nicht, also ehrlich gesagt würde ich mich über die Konstruktion so die Witze sparen, weil letztendlich ist das, glaube ich, ernsthaft die beste Form, wenn man die Technik zugrunde legt, die es im Moment gibt, wie klein man das Ganze bekommt heutzutage. Apple ist den ganz anderen Weg gegangen, hat einfach gesagt, okay, wir machen gleich Headset, Brille noch nicht. Und Brille auch nicht dieses Jahr bei Apple. Late 2027 ist angekündigt. Und wie du gesagt hast, die Meta-Brillen, nicht die Headsets von Meta, die können nicht annähern das, was Snap gerade vorgeführt. Also ich glaube, in der jetzigen Form, im jetzigen Jahr, ist es das meiste, was man so rausholen könnte. Also Apple könnte sicherlich sowas bauen, aber sie haben sich halt explizit auch dagegen entschieden. Also ich bin mir recht sicher, dass Apple in so einer Form das auch gebaut bekommen würde. Aber die Frage ist halt, macht es Sinn, sowas auf den Markt zu bringen für den Preis? Für wen? Ich nehme irgendwie meine eigene Frage, irgendwie wahrscheinlich die Antwort vorweg. Also, weil ich glaube nicht, dass das irgendwo. Ich meine, Snap hat bewiesen, dass sie in den letzten Jahren die erste Brille, über die wir gesprochen haben, das war nicht die einzige, sondern die haben so 2, 3 Revisionen davon rausgebracht, immer wieder. Dann haben sie sich mal an einer Drohne versucht. Das war so eine kleine Handdrohne, die stieg so von der, also die ließ sich aufsteigen von der Hand, bevor das die ganzen DJI-Drohnen gemacht haben. Das ist eingestellt worden, aber die machen halt manchmal so Hardware-Experimente und ich meine, ist halt schon mutig. Das kann man ihnen einfach nicht absprechen. Das ist halt mutig und scheinbar haben sie ihre Zielgruppe. Also ich kenne es nur von meinen Kindern, ehrlich gesagt. Da ist Snapchat ernsthaft noch ein Ding. Das ist, die kommunizieren darüber mit Freunden. Und ja, aber ich habe das einmal mit Leo ausprobiert. Also versucht über die Jahre Snapchat mehr zu benutzen, aber wir sind da nie weitergekommen. Es schoss uns so über den Kopf hinweg. die ganze Interface und das ist wirre.
Naja, aber jetzt, die müssen ja auch, die haben ja das Problem, dass das jetzt eine separates SDK ist. Ja, also jetzt müssen sich Developer von potenziellen AR-Apps überlegen, wollen wir die lieber nicht für die Vision Pro machen oder lieber nicht für die Meta bringen oder dann doch nicht als Lens für die Snap-Brille irgendwie veröffentlichen. Weil das ist nochmal, das wäre jetzt ein, sie haben bei der Veranstaltung, die war auch ganz lustig anzuschauen, weil der Evan Spiegel, der wäre schon echt gerne Steve Jobs gewesen. Also der versucht alles zu tun, diese Veranstaltung so ein bisschen wie die iPhone Keynote zu strukturieren und so und sagt auch, hier ist Steve Jobs sein Held, weil er ihn zu sehr großem Reichtum gebracht hat. Aber ich bin nicht sicher, ob das irgendwas löst, außerhalb von genau diesen Anwendungsfällen, die wir schon immer für die Brillen gesehen haben. Hier irgendwie Reparaturtechniker auf dem Windrad muss jetzt irgendwie gesagt bekommen, wo der Schraubenschlüssel reingesteckt werden muss und so. Das ist okay, das ist ein Spezialanwendungsfeld, aber dafür lohnt sich das halt hin und vorne nicht. Wir haben gesehen, wie es mit der Vision Pro nicht funktioniert. Wir haben es gesehen, wie es bei mit den Headsets mit der Vision Pro nicht funktioniert und mit den Meta-Brillen nicht mal für Gaming funktioniert, wobei es da durchaus das hat was, aber es ist halt nur so, naja, ne,
not really. Ja, ja.
Und
so,
alles,
würde ich auch beschreiben.
Er nimmt auch, der Evan Spiegel nimmt auch bei der Präsentation dieses Spatial Computing in den Mund. Da bin ich halt auch noch nicht sicher. Und das ist jetzt die Frage für uns hier quasi. Wenn jetzt Apple in einem Jahr oder in zwei Jahren, sagen wir mal, ein bisschen Luft muss man da, glaube ich, drauf geben auf solche Sachen, mit so einer ähnlichen Brille ankommt, die ein bisschen weniger scheiße aussieht, die auch wieder 3.000 kostet. Was haben wir dann davon? Was für Apps laufen dann da drauf?
Ja, ich weiß nicht, also ich kannst du den Vergleich zur Watch vielleicht ziehen, wie wichtig sind dort Apps und wie wichtig sind vielleicht so generelle Anwendungsfälle, die von der Brille schon mitkommen. Also muss es eine Entwicklerplattform sein? Also muss da Software von Drittentwicklern drauf sein? Weiß ich noch nicht. Die Frage ist sicherlich vom Leistungsumfang und Preis, wie das immer so ist. Und Snap hat sich entschieden, einen sehr hohen Preis anzusetzen. Der Gegenentwurf wäre, eine Brille für mehrere 100 €, nur nicht 1.000 € rauszubringen und dafür die Anwendungsfälle begrenzter zu halten, die Technik begrenzter zu halten. Also brauchst du den Bildschirm in der Brille? Oder ist es so ein Ding so, wenn es das mal gibt, dann ergeben sich die Anwendungsfälle. Das ist so die Wette, die man damit eingeht. Aber zu dem Preis und in dem Formfaktor muss man ernsthaft sagen, das ist so ein Early Adapter-Ding. Also ich glaube, da sind sie realistisch genug, das intern abzustecken, als irgendwie, wir sind jetzt mal auf dem Markt, Version 2, 3 könnten interessant werden, wir probieren das mal. Also niemand erhofft sich da intern, dass sie jetzt für $2.000 viele von diesen Brillen verkaufen. Das ist glaube ich, zweifellos so.
Basti möchte ja mehr im Moment leben, möchte irgendwie ein Stück Alu-Profil zusägen oder sowas, aber ja. Löst die Brille da irgendwas? Selbst in 10 Jahren, wenn die jetzt gut funktioniert und nicht mehr unförmig ist und nicht schwer ist, wenn die magisch irgendwie 7G-Empfang hat die ganze Zeit, auch im Keller, ist das was?
Naja, du hast natürlich noch viel, also die Reibung, die ganze Zeit in einer virtuellen Welt unterwegs zu sein, ist ja noch kleiner. Also für mich ist der Appeal noch viel geringer als der von einer Smartwatch. Wobei ich natürlich, also die theoretischen Möglichkeiten, die das Ding natürlich bringt, mit sich bringt, ist schon cool. Also wenn wir uns allein diese Demos aus der Vorstellung angucken, sowas wie, wo muss ich denn hier die Kühlflüssigkeit einfüllen? Also das frage ich mich ja manchmal auch bei der Säge. Wo muss ich die Kühlflüssigkeit einfüllen? Und dann wäre das natürlich nice, wenn die Brille mir das einfach sagen kann. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja nichts, was dich mehr von der Realität distracten kann als irgendein Stück AR. Weil du hast über die Realität, wirklich literally über die Realität was überlagert. Und kann man machen. Und da gibt es sicher Leute, die das voll geil finden. Für mich persönlich ist es jetzt nichts. Und da gibt es sicher auch genug Leute, für die das auch nichts ist. Aber je nachdem, was dein Anwendungsfall ist, vielleicht schon geil.
Ich meine, Meta bringt ja verschiedenste Modelle und auch hat schon Modelle vorgestellt mit wirklich Displays in den Gläsern, aber auch nur diese Mini-Sachen, wo du ja Informationen eingeblendet werden. Und Leute, die alles ausprobiert haben, sagen irgendwie, es ist sehr interessant, weil diese Displays, die erstmal irgendwie hochwertiger empfunden werden, sind eigentlich für den Alltag vielleicht gar nicht so praktisch, sondern einfach so dass du einfach nur auf, wie bei der Watch auch mehr oder weniger, dass du Informationen zugesteckt bekommst, zugereicht ins Sichtbild bekommst und dann darauf reagieren kannst, aber nicht von dir aus hingehst und irgendwie eine App öffnest und dann irgendwie Essen bestellst oder so über die Brille, sondern eher so irgendwie, jemand hat mir geschrieben, ist das wichtig, ja, nein, jemand möchte irgendwas wissen, ich antworte, ich möchte irgendwas wissen, dann kommt man schnell zu Informationshäppchen, die eventuell es leichter machen, wie ja schon bei der Watch, also bei der Watch hast du auch gesehen, die Apps, die du bewusst aufrufst und mit der du Zeit verbringst, die gibt's so nicht. Also manchmal sitzt du vielleicht gelangweilt irgendwo rum und dann tippst du auf irgendeine Wetter-App, weil das Telefon irgendwo anders ist und so weiter. Aber eigentlich, die Watch profitiert davon, dass sie eigentlich mehr dir die Informationen so zusteckt und nicht, dass du Informationen heranholst über die Watch. Und vielleicht ist die Brille jetzt zumindest für die absehbare Zeit auch eher so ausgelegt.
Wenn die AI-Agenten tatsächlich sehr hilfreich werden würden und Siri irgendwie magisch gut wird und irgendwann die EU geliefert wird oder so, dann geht das in eine, eher auch in so eine Richtung, die da vielleicht irgendwie stimmen könnte, dass du irgendwie sagst, hier, was auch immer, schreib Basti auf Signal und da sagt er, nee, du musst erst dein Telefon entsperren.
Das wäre ziemlich gut.
Nee, er sagt bei Signal, das geht überhaupt nicht, nämlich. Aber für andere Integrationen ist es halt ein bisschen, ich frage mich, wieso alle in diese Richtung rennen, wo sehr, sehr, sehr unklar ist, ob das eine Richtung ist, wo irgendjemand am Schluss wartet.
Ja, aber es ist halt eine Richtung, wo halt noch kein Platzhirsch sich irgendwie breit gemacht hat. Also das es ist ernsthaft, also das die Aufteilung dieser Telefonmonopole ist halt ein Problem. Weil du kannst halt nicht mit dem Smartphone kommen. Das haben sie, glaube ich, jetzt alle irgendwie so ein bisschen. Also selbst ein Meta kann ja nicht mit dem Smartphone kommen. Und das musst du halt die Umwege finden. Da musst du halt irgendwie das Metaverse, musst du mit AI, Superintelligence musst du irgendwie machen. Weil du hast halt da eine gewisse Begrenzung im Markt, was du, wie weit du dich austoben darfst. Selbst bei Google ist es ja einfach so, dass du doch angewiesen bist, dass die Plattform dir hilft in diesen Aktivitäten. Und dann, deswegen kommen wir zu sowas, dass Snap halt sagt, okay, alle Chips sind in der Brille, jeder Akku ist in der Brille, die muss man überall tragen können. Und das ist halt dem auch geschuldet, muss man sagen.
Und ja, Computerchips werden tendenziell kleiner und Batterien werden tendenziell besser, aber halt auch nicht so schnell so viel besser, dass du sie in so ein Gehäuse von einer normalen Brille reinbekommen würdest. Oder stell dir vor, du willst irgendwie, es gibt ja noch, ich habe jetzt eine sehr breite Brille, es gibt ja Brillen, die wesentlich schmaler sind und durchsichtig oder irgendwas, das geht ja alles nicht.
Das ist richtig. Also ich meine, es wird so ein Produkt sein, was auch nicht für jeden passt einfach. So wie bei der Watch, Basti das ja auch schon gesagt hat. Für ihn ist Smartwatch nichts. Es gibt halt trotzdem einen Markt, der sehr groß ist auch und durchaus, ist halt nicht Smartphone-Größe, aber halt ist ein großer Markt. Und so Fitnessgeräte an sich, da kannst du auch die Ringe und so weiter vielleicht auch zurechnen. Oder dieses Neural Band, was an dem Meta zum Beispiel arbeitet. Das sind schon interessante Eingabemethoden und ich bin jetzt nicht unglücklich darüber, dass sie daran arbeiten. Es ist halt immer so eine Frage, so wie viel Nutzen bringt dir das? Und also
jetzt hat halt zum Beispiel Snap hat jetzt keinen irgendwie eigenen AI-Agenten oder sowas und die haben keinen Neural Armband oder sowas, sondern die haben jetzt wieder die Vision Pro-Steuerung, wo du in die Luft zwicken musst wie so ein Affe. Es ist halt nicht gut. Es ist einfach nicht in Ordnung. So. Das machst du auch, es ist in der Öffentlichkeit auch, wenn du irgendwie,
ist super seltsam,
weird, wenn du anfängst halt, wie damals gesagt, wie die Katze, die nach einem Wollbällchen irgendwie Wollknoll fast.
Ja, ich habe das nie ausprobiert, das Neural Band, aber das wäre schon, das soll ja funktionieren, auch wenn du die Hand einfach in der Tasche hast irgendwie. Und das ist schon interessant. Also das ist schon interessant. Ich bin mal gespannt, wie Apple das absteckt. Preislich natürlich, aber auch von der Technik her mit der ersten Brille, die ja in verschiedenen Gläsern und kommen soll. Aber was kann die? Was kann die? Und wo machen sie sozusagen die Unterteilung zwischen Headset und wirklich Gläser? Weil ich glaube, es ist, also sie können das nicht für teuer Geld rausbringen, wenn sie da irgendwie eine Verbreitung haben wollen. Das war ja das Ding bei der Watch. Die Watch ist relativ günstig in den Markt gestartet und Apple Watch kriegst du heutzutage auch relativ günstig. Also das ist kein Sinn. Es gibt natürlich hochpreisige Modelle und Titanausführungen etc. Aber die Watch ist relativ erschwinglich. Glaube ich, deswegen ist es auch so ein Massending geworden einfach.
Ja, mal gucken. Das wird jetzt eh so bald nicht und wahrscheinlich hier wieder auch nicht. Und Snapchat ist
Frankreich, sagen wir. Muss man nach Frankreich fahren, Timo.
Frankreich zu fahren ist kein Fehler, aber dafür wahrscheinlich schon. Und die haben auch gesagt, dass sie jetzt so ein Developer-Ding machen, dass wenn du jetzt eine neue App für das Ding bauen wolltest, dass du dann erstmal zu denen in so ein Developer-Center gehen kannst, um dann deine App auf dem Device zu testen. Und sie haben so einen Simulator für die Lenses, wo du jetzt mit dem AI-Agent irgendwie reingehen kannst und diese Dinge produzieren kannst, developen kannst und so. Das ist alles interessant und eine lustige Spielerei. Ich weiß noch nicht, ob da ein Ziel am Schluss steht, aber das werden wir hier wahrscheinlich verfolgen, wenn Apple damit irgendwann um die Ecke kommt, was sie sich damit vorstellen. Ich glaube nämlich, dass sie auch dafür, Apple ist ja, das sind jetzt zwei verschiedene Aufgaben. Apple hat die Aufgabe, ihr Ökosystem am Laufen zu halten, dir Service Revenue aus der Tasche zu ziehen und neue Devices die ganze Zeit zu verkaufen und dich schön in diesem Käfig in dem Vergoldeten einzusperren. Die anderen Firmen, die jetzt hier mitspielen möchten, die müssen ja erstmal sich ein Ökosystem aufbauen. Es gibt jetzt schon was, ein bisschen was mit Snapchat und mit Lenses und es gibt ein bisschen was mit Meta und was die so haben, aber die haben halt kein echtes eigenes Ökosystem, wo sie von leben können. Sondern die verkaufen dir dann am Schluss halt irgendwie Ads oder irgendeinen Dreck. Ist Apple auch dabei? Sollten sie auch lassen, aber ist halt so, ja. Mhm. Okay. Ja. Wo wir bei Smartwatches sind, die Apple Watches, die jetzt mit WatchOS 27 rausfliegen, sind ja relativ viele. Unter anderem auch die also Apple Watch 8 fliegt raus und die
Ultra 1.
Und gerade Ultra 1 finde ich ein bisschen albern. Sie haben jetzt wieder so eine Nicht-Antwort gegeben, dass sie möchten, dass das ganz besonders gut mit Siri AI funktioniert, aber geschenkt. Also könnten es natürlich auf jedem Gerät. Jetzt haben sie sich dafür entschieden, ist jetzt blöd, aber wahrscheinlich auch nicht so schlimm, weil bei uns jetzt noch weniger schlimm, aber auch insgesamt mit der Watch ist, es gibt einfach wenig Apps, es gibt wenig, was wirklich so zwischen Telefon und Watch spielt, du verlierst nicht viel.
Also das ist, glaube ich, ein gutes erstes Fazit, weil also WatchOS 27 musst du auch ganz genau schauen, wo das was Neues bringt. Also die alten gehen ja nicht kaputt. Das ist, klar, ich verstehe schon, die fallen dann aus dem offiziellen Zyklus und das fühlt sich alles falsch an und nicht richtig. Aber das, was die Watches machen, machen sie halt weiter. Und WatchOS 27 ist ein sehr überschaubarer Release, würde ich sagen. Das Lustige ist halt, dass sie halt hier das Apple selbst über Altlasten so ein bisschen stolpert, weil das ist ja dieser S9-Chip, der da, glaube ich, der erste große Sprung war seit vielen Jahren, wo die Chip-Updates zwar irgendwie Namen bekommen haben, aber nicht wirklich weiterentwickelt haben genau dieses Modell, das hat ja zum Beispiel diese Zwick-Gesten bekommen oder diese Finger-Tap-Gesten und das hatte einfach mehr Power als die ganzen Chips zuvor und dann haben sie jetzt diese rote Linie einmal gezogen und die Ultra 2 ist genau halt über dieser Linie und die 1er ist noch drunter gefallen und das ist, ich meine, 22 kamen die, glaube ich, auf den Markt. Es sind 4 Jahre, das ist früh für Apple-Verhältnisse. Aber wie gesagt, also die Uhren laufen weiter. Das würde ich mir jetzt nicht vermiesen lassen dadurch. Aber es ist natürlich immer erwähnenswert, wenn Apple ein bisschen radikaler einfach alte Geräte rauskegelt. Und das Problem natürlich hier ist jetzt in dem Fall, dass das ein Feature ist, was dann auch noch so ein bisschen unpopulär ist. Und man sagen könnte, naja, dann bring mir das halt nicht auf die Watch, aber mach halt irgendwie schreib halt Version 27 trotzdem dran. So, das ist natürlich immer eine Option, die sie auch bei Macs zum Beispiel mal ziehen, dass du irgendwie manche Features nicht bekommst, aber generell das generelle Update bekommst du. Deswegen, es ist so ein bisschen, ist natürlich unbefriedigend, aber irgendwann kickelt es die Geräte halt raus und ja. Sie haben es halt 22 angefangen zu verkaufen und das ist halt das Argument, dass sie es letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder vor 3 Jahren noch verkauft haben, die Uhr. Ja, also, es ist halt, hallo Technik, so funktioniert Technik. Wir sind immer noch weiterverkauft nach dem ersten Start. Und dann kannst du immer sagen, ja, aber letztes Jahr haben sie die noch verkauft. Ja, haben sie letztes Jahr noch verkauft. Haben sie aber schon vor 3 oder 4 Jahren schon verkauft. Also, das weiß ich, lasse ich nicht so ganz zählen.
Ja und nein. Also, dadurch, dass sie halt die Watch-Prozessoren so über mehrere Generationen weitergeschoben haben, aber tatsächlich, also sie haben ja teilweise den gleichen Kern drin gelassen, aber die Nummer von dem Prozessor hochgezählt. Ja, der wird auch ein bisschen anders gewesen sein. Aber sie haben halt da auch sehr gespart. Ja, sie hatten halt offensichtlich noch vom Chip-Hersteller ein paar Chips in der Schublade und haben da halt das in die neue Büchse reingeschmissen und fertig und gut ist. Ist auch einzusehen, weil am Schluss verkaufst du dann darüber auch mehr Watches und die haben ja eine relativ lange Haltbarkeit. Also ich bin jetzt mit meiner 7er, ich vermisse jetzt nichts. Ich werde auch jetzt für WatchOS 27 keine neue Watch kaufen, außer die Batterie ist irgendwann so durch, dass sie gar nicht mehr geht oder ich zerschmeiße sie halt. Ja, und dann, je nachdem, wenn man sie halt wirklich die ganze Zeit, also jeden Tag und draußen tragen würde und die irgendwo dagegen schmeißt, dann sieht die auch nach 4 Jahren so aus, dass du eine neue willst. Ne? Also
Basti, ja, die Ultra hält sich ganz gut.
Ich erinnere mich noch, als ich mit der Pixel Watch am laufenden Schleifer vorbeigefasst habe und es dann so gemacht hat und seitdem so an der einen Stelle so graviert ist, sage ich jetzt mal.
Ja, war ziemlich gut. Unfreiwillig graviert.
Ja.
Ja, und ich mein, auch mit den Macs, die jetzt, die Intel-Macs, die jetzt rausfliegen und nicht mehr auf Golden Gate kommen, ist halt blöd, dass das Letzte, was jetzt auf die Intel-Macs gekommen ist, das schrottige Tahoe ist. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist das Letzte, was jetzt gekommen ist, halt Sequoia für die Intel-Macs und Tahoe kann man vergessen. Dadurch verlieren halt aber die letzten Intel-Macs auch noch jetzt ein Jahr extra Update-Support oder so. Aber auch egal, weil die Intel-Kisten, die sind jetzt noch hier ganz lustig, so für Spezialanwendungsfälle, damit wir Alex Video sehen können zum Beispiel, aber das hilft ja schon. Aber da ist ja auch wurscht, ne? Das ist ja nicht sicherheitsrelevant, da der Rechner macht ja nichts außer Netzwerk rein, HDMI raus jetzt zum Beispiel.
Ja.
Ja. Und auch deswegen, wenn du jetzt halt für eine, was war besonders teuer, diese Keramik-Watches waren mal irgendwie extra teuer. Oder
da gab es nur eine Version.
Oder die Gold-Version oder sowas. Wenn man da halt die sehr teure nimmt, kann es halt auch sein, dass man mit der Investition in Anführungszeichen reinfällt, weil die halt dann wegen dem Chip irgendwann ein Jahr früher abgeschnitten wird.
Ja, da muss dir relativ klar sein, dass selbst das Material einfach auch keinen großen Eintauschwert mehr von Apple bekommt. Also selbst wenn du die Titan kaufst, Series 5, irgendwas, dann kriegt das nicht irgendwie einen wesentlich höheren Eintauschwert von Apple geboten. Also das Material zum Beispiel kauft man tatsächlich, weil es einem irgendwie angenehm vorkommt, weil man diese zum Beispiel Schwere ganz gerne mag. Das sind ja alles legitime Gründe. Man muss sich halt nur klar sein, dass man da nicht investiert in ein Produkt, was sich teuer dann irgendwie oder nicht mehr super günstig dann irgendwie das abstoßen muss. Deswegen, das ist definitiv eine Investition und deswegen, die geht nicht positiv unbedingt aus. Deswegen, es ist halt auf der einen Seite sehr schön, dass du die preiswerteste Uhr kaufst und die das gleiche kann wie die teuerste Uhr. Das ist schon einfach nett. Aber es ist halt, hat halt auch die Nachteile, die damit zusammenhängen. Also, dass du kriegst da nichts Besseres und so weiter, wenn du in die Ultra zum Beispiel investierst. Ich meine, ohne sich selbst hier auf die Schulter zu klopfen, als Bits und so insgesamt, diese S9 hier, dieser S9, wir haben alle gesagt, kauf keine Apple Watch mehr ohne S9-Chip. Haben wir alle gesagt hier. Also, wer Bits und so gehört hat, war gut beraten, wenn er noch 27 Updates haben will. Also, es war eine relativ klare Zensur und die passiert halt manchmal.
Ich habe neulich gesagt, weil Apple Watch Development so ein Quatsch ist, dass man sich dieses teure, nachgebaute AliExpress-Dock vielleicht besorgen möchte. Im gleichen Atemzug habe ich mich beschwert, dass der CarPlay-Simulator im Simulator von Xcode so ein Dreck ist. Der ist auch Dreck. Aber was ich nicht gewusst habe, was jetzt der Jockenberry getwittert hat, ist, es gibt den richtig guten CarPlay-Simulator auch, den musst du nur extra runterladen und sie verraten es dir nicht.
What?
Es gibt zwei?
Es gibt zwei. Es warum? Gibt den schlechten und den guten.
Okay.
Ja, aber warum?
Warum nicht?
Ja. Ja, okay.
Es gibt so einen Download, der heißt irgendwie Extra Tools for Xcode oder sowas. Und da ist der gute CarPlay-Simulator drin, der verschiedene Größen kann und die verschiedenen Ausrichtungen und Hochkant und alles Mögliche. Und den kann man sich extra runterladen. Und
Xcode kommt nicht um die Ecke in dem Moment, wo du eine...
Nee.
Okay, ich meine, das ist natürlich auch unmöglich zu detekten, dass du jetzt CarPlay testen möchtest. Und dann sagt, hey, übrigens, geilere Experience hier.
Du musst ja auch das Entitlement bei Apple bestellen und dann kriegst du so eine E-Mail, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt das Entitlement freigeschaltet. In die E-Mail könnte man auch reinschreiben, vielleicht möchtest du auch den guten Simulator laden.
Ach, war Quatsch. Das ist ja irre, okay, krass.
So, danke. Ich schaue dann nochmal über die... CarPlay für die Bits und so App drüber. Aber so viel kann man nicht machen. Also wenn man diese Podcast-Ansicht nimmt, da ist nicht so viel Spielraum, weil du eh nichts machen darfst in dem Ding. Aber wir kommen vielleicht da später nochmal auf die Entitlement-Geschichte drauf. Das ist ganz, ganz interessant. Gut. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Saily. Das ist der praktische eSIM-Service für Reisen rund um den Globus, gemacht von unseren alten Bekannten bei NordVPN. Wenn ihr im Ausland unterwegs seid und keine Lust habt auf langsames Hotel-WLAN, teure Roaming-Gebühren oder die Suche nach einer lokalen Prepaid-SIM, dann schaut euch doch mal Saily an. Das ist eine unkomplizierte eSIM-App, mit der ihr weltweit mobiles Internet bekommt. Ihr ladet am besten schon zu Hause die App runter, wählt euer Reiseland und ein passendes Datenpaket aus, installiert die eSIM Schritt für Schritt nach Anleitung und sobald ihr ankommt, aktiviert sich euer Datenpaket automatisch. Kein SIM-Kartenwechsel, keine SIM-Kartensuche am Flughafen, kein Papierkram und vor allem kein Warten. Gerade wenn man direkt nach der Landung Navigation, Messenger, Fahrdienste oder Übersetzungs-Apps braucht, ist es ziemlich angenehm, wenn alles sofort funktioniert. Und wenn ihr euch jetzt denkt, das brauche ich nicht, ich reise ja nur in der EU, sollte euer Datenvolumen mal überraschend schnell zur Neige gehen, dann seid ihr mit Saily auch in der EU gleich wieder online. Die bieten Datenpakete an für über 200 Reiseziele zu fairen Preisen und ohne unnötige Vertragsbindung. Ihr bucht genau das Datenvolumen, das ihr braucht und könnt bei Bedarf jederzeit flexibel nachladen. Kein Abo, keine versteckten Kosten, keine Überraschung auf der Mobilfunkrechnung. Außerdem hat Saily einen integrierten Werbeblocker, der verhindert, dass Browserwerbung geladen wird. Das spart nicht nur Nerven, sondern kann auch unterwegs mobiles Datenvolumen schonen. Über unseren Link in den Shownotes oder mit dem Code Bits und so in der App bekommt ihr exklusiv 15% Rabatt auf euer erstes Saily-Datenpaket. Geht also auf saily.com/bitsundso, nutzt unseren Deal oder gebt in der App den Code Bits und so ein und spart euch Stress, Roaming-Gebühren und die nervige Suche nach lokalen SIM-Karten. Herzlichen Dank an Saily für die Unterstützung. So, dann haben wir es für den Basti. Er möchte ja im Moment leben. Mhm, er möchte weniger scrollen und mehr Seele im Leben haben.
Alles, was ich nicht will, definitiv.
Ich komme mir gerade schon, ich habe das passende Hemd dazu an, ich komme mir schon, und das ist auch albernweit offen, sehe ich gerade, wie so ein Sektenguru gerade vor und ich wurde genauso vorgestellt. Es ist genau, es ist richtig, es ist hervorragend.
So, und es gibt aus einer unerwarteten Ecke, nämlich von Commodore, ein neues Flipphone.
Ja.
Es hat mit Original Commodore nichts zu tun. Original Commodore ist schon 17 Mal an irgendwelche Leute verkauft worden und die Leute, die aktuell die Marke haben, haben jetzt so ein paar C64 Sachen gemacht, alles ganz lustig und jetzt machen sie ein Flipphone.
Ja.
Ein Flipphone, was aussieht wie ein klassisches Flipphone aus den 90ern, von außen zumindest. Und wenn du es dann aufmachst, ist innen drin, also das heißt das Callback, das 8020, dann ist innen drin auch ein normales Flipphone, aber oben drin ist ein modernes Linux, was Android-Style-Apps laufen lassen kann, aber sie verbieten Social Media. Das läuft, da läuft jede App, solange sie kein Social Media ist.
Was irgendwie geil ist.
Ist also, schon wieder sympathisch.
Es ist, also grundsätzlich dieses... Dieses ganze Ding hat ja so zwei Ebenen. Also diese Commodore-Ebene, ich glaube, wir haben hier auch schon mal drüber geredet. Also es geht, das kommt ja aus der YouTube-Ecke und da haben Leute, Enthusiasten für Commodore, haben sich diese Commodore-Brand gekauft. Und also das ist sehr, sehr verkürzt. Man kann sich sehr lange Videos dazu anschauen. Das ist, ich bin ein bisschen Fan davon, weil die sind schon gut. Und dieses, das Telefon ist auf so ein paar Ebenen beeindruckend und albern gleichzeitig, weil, also A, ich find's geil, dass sie, weil sie hätten ja sagen können, lass mal ein Android-Phone bauen, fertig, und dann machst du ein bisschen Android, China ODM, klebt uns das zusammen, alles nice. Aber nee, sie haben da Linux drauf geklemmt und können auf dem Linux-Ding Android-Apps, die meisten Android-Apps laufen lassen und du hast trotzdem also unten eine physikalische Knöpfe und das, oder physische Knöpfe, physikalische, whatever, und das ganze Ding ist so 90s, dass ich es einfach lieb. Also ich bin jetzt schon sold.
Ich meine, die Price Comparison Statistik Tabelle unten drunter, die beinhaltet irgendwie das Lightphone, was du ja auch kennst, das Fairphone, schon mal gesagt, und es beinhaltet auch den Commodore 64, der auch
fantastisch ist.
Der hat leider keinen Quick Swap Battery, aber der blockiert auch Social Media.
Ja, ziemlich gut.
Das ist sehr gut.
Ja.
Ich verstehe schon, was sie da machen, aber ich bin nicht sicher, ob der Social Media, ob der das Problem. Also ich meine, du kommst ja ohne Telefon nicht aus. Du musst ja deine Fahrkarten und deinen WhatsApp und deinen Schmarrn musst du ja trotzdem irgendwie benutzen. Aber du kannst halt auch man kann ja auch, der 90s-Style ist leider gut, das zieht natürlich mit dem Werbevideo, was ich hier gerade sehe. Muss ich vielleicht auch nochmal picken, es gibt so ein Projekt, was realistische VHS-Artefakte erzeugt in moderner Software. Das ist ganz interessant, weil das sieht meistens schlimm aus. Auf jeden Fall, du musst ja ein Telefon haben, wo irgendwie Apps drauflaufen, sonst kannst du nur SMS und Telefonie und das war's dann. Correct. So ein normales Dumbphone ist ja tatsächlich too dumb.
Ja, definitiv. Also das ist ja einer der Gründe hier. Ich habe ja immer noch dieses Modita. Da habe ich jetzt auch eine eigene SIM-Karte drin und benutze das auch. Weil das kann mobiles Internet. Das ist dafür nicht geil gemacht. Das hat keinen Browser drauf, aber ich kann da theoretisch Apps drauf installieren. Das hat schon alles irgendwie seinen Vorteil. Weil, wie du schon sagst, einfach nur sich ein Flip-Phone kaufen, mit dem du telefonieren und SMS schicken kannst, das reicht oftmals einfach hinten und vorne nicht aus. Also allein schon, dass Leute nicht damit klarkommen, dass du nur per SMS erreichbar bist. Das funktioniert einfach im echten Leben nicht. Also ich meine, es gibt genug Leute, für die funktioniert es schon nicht, wenn Leute nicht per iMessage erreichbar sind. Aber ich meine, das haben wir ja inzwischen überwunden, das Problem. Aber dass du nicht per, also gerade in Deutschland, dass du nicht per WhatsApp oder Signal erreichbar bist, does not compute. Und von daher macht das schon Sinn, irgendwie ein echtes Smartphone zu haben und dem vielleicht irgendwie die Flügel zu stutzen.
Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ich weiß, das ist ein verrücktes Konzept und so, aber man ist nicht verpflichtet, sich Instagram zu installieren. Man kann es einfach nicht installieren.
Ja. Ja, aber so funktionieren Menschen nicht.
Ich also funktioniere so.
Ja, also
wir sind die spezielle Gattung hier.
Also ich muss dir das vielleicht jetzt vorsichtig näher bringen, aber du und ich glaube, ich spreche jetzt für alle vier, die wir hier regelmäßig zusammensitzen, wir sind schon auf vielen Ebenen anders als andere Leute. und also gerade was dieses Social-Media-Ding angeht, ich bewundere das, dass du sagen kannst, ich mache das einfach nicht, weil ich kann das nicht. Es fällt mir persönlich sehr, sehr, sehr schwer. Jetzt kommt bei mir natürlich so ein bisschen dazu, dass ich jetzt ein bisschen gezwungen bin, aus beruflichen Gründen dieses Ding irgendwie zu installieren. Ich kann es nur am Rechner machen. Es fühlt sich auch wieder falsch an. Ich habe jetzt diese Woche mal zum Test, ich habe ja diese digitale Kastrations-App da an, die sich darum kümmert, dass ich das Instagram aufmachen einfach die Hölle ist. Die habe ich mal deinstalliert, weil die Akku gefressen hat wie Schwein seit einem Android-Beta-Update. Meine Instagram-Screen-Time hat sich instant verdreifacht, weil ich das nicht unter Kontrolle habe.
Ja, aber von einer Stunde auf drei oder von drei Minuten?
Von 30 Minuten auf eineinhalb Stunden.
Aha. Ist denn der Inhalt so fesselnd, so interessant? Weil wenn ich irgendwelchen Leuten über die Schulter schaue, wie sie ihr Instagram bedienen, dann möchte ich am liebsten in die entgegengesetzte Richtung laufen. Immer.
Und das ist ja genau das Problem. Ne? Sind Zigaretten so lecker, dass man sie dringend rauchen muss? So, nee, sind sie nicht. Alles stinkt danach, man wird arm davon.
Du siehst Lunge super cool aus, hallo?
Sieht super cool aus. Es ist fast so geil, wie wenn du irgendwie eine Beefy isst. Auf der anderen Seite machen es die Leute trotzdem. Und das ist das. Und ich mit Abstand, also mit Abstand, wenn ich davon Abstand nehme und mir überlege, was habe ich mir heute auf Instagram angeguckt, würde ich sagen, also 3 Minuten hätten es getan. Das waren die Sachen, die ich spannend und cool fand, die waren dabei. Aber das ist ja der Problem mit diesem ganzen Zeug. Und,
ja, aber wo ist denn die Grenze von Social Media? Jetzt könnte man ja sagen, YouTube gehört da auch dazu.
Ja.
Ja? Aber vielleicht ist YouTube ja nicht Social Media, sondern YouTube ist halt jetzt Fernsehen. Ist Fernsehen Social Media? Nein. Weil du kannst da natürlich auch in den gleichen Shorts-Feed reinfallen und dann bist du verloren. Oder du schaust dir ein gutes Video an, wie jemand irgendwie ein Stativ in seine Werkstatt hängt.
Ja, Punkt. Hört auf Timo. Schaut euch diese Videos an. Die sind sehr gut. Gebe ich dir recht.
Zehn andere Beispiele. Snapchat, ist das Social Media oder ist das ein Messenger? Ja. WhatsApp, ist das Social Media oder ein Messenger? Was ist das? Verschwimmt ja alles.
Das ist eine völlig valide Trennung. Du kannst bei allem sicherlich die Argumente für das eine sowie das andere finden. Also wenn du dir aber anguckst, was ist der primäre Fokus von App XYZ, dann kannst du dir halt sagen, okay, ich benutze Snapchat ausschließlich, um mit anderen Leuten zu kommunizieren, dann ist es vermutlich ein Kommunikationsdevice. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich die Argumentation genau in die andere Richtung fahren. Da ist es wahrscheinlich schwieriger als zum Beispiel zu YouTube, wo ich sagen würde, eigentlich hat das auf dem Telefon nichts verloren, weil wenn ich ein Video konsumieren will, was länger ist als 5 Sekunden, dann suche ich mir einen Ort, wo ich das konsumieren kann und muss das nicht am Telefon machen, um dann irgendwo nur in diese Kiste reinzugucken. Aber klar, das ist sicherlich auch ein Ding, was sehr persönlich ist, von Person zu Person, die mit diesen Apps interagiert. Und für manche wird das so sein, für andere nicht.
Ich will noch einmal zurück auf diesen, auf den Status quo, weil der Status quo ist ja irgendwie, dass wir alle einfach Telefone bekommen, die einfach alles können. Und da gibt es keine Unterteilung, sondern der Standard ist, du bekommst so ein Touchgerät mit so einem Bildschirm drauf, wo alles läuft. Das ist der Standard heutzutage. Das heißt, du musst aktiv und ganz bewusst musst du Sachen ausklammern, weil du erstmal alles bekommst. Und hier setzt ja auch das Commodore-Phone zum Beispiel an, dass nur ein Accessoire sein kann. Also es kann nur eine von diesen Bemühungen sein, sich irgendwo selbst rauszunehmen, weil das Ding allein, da kannst du nicht am sozialen Leben teilnehmen. Du kannst keinen Parkschein kaufen. Da fehlen dann Sachen. Das heißt, der Status quo ist der, dass jeder dieses Touchgerät mit sich rumträgt und wir aber noch keine adäquate Möglichkeit gefunden haben, über Screentime etc. irgendwo uns da rauszunehmen, weil jeder probiert so ein bisschen rum und wie ihr gesagt habt, Social Media ist für jeden dann auch was anderes und deswegen ist es halt, das macht es halt so ganz, ganz komplex, aber der Status quo ist halt irgendwie, dass es geht. Es ist nicht so, dass man dafür was tun müsste, irgendwo zu diesen zeitverschwenderischen Drogen irgendwie zu kommen, sondern den hast du erstmal, um am sozialen Leben teilzunehmen. Und eigentlich musst du aus der Perspektive musst du jetzt rangehen, okay, was machst du, wenn dieses Gerät einfach vorausgesetzt wird? Weil ich bin der Meinung, ich finde das alles auch ganz interessant und spannend und dann lese ich hier irgendwie da denken so in ihr Kopfhörer von Fio bei und so. Das ist ein ganz, ehrlich gesagt, ganz lustige Idee. Aber du musst halt davon ausgehen, dass jeder erstmal standardmäßig so ein Touch-Telefon, so ein Standard-Smartphone hat, um am sozialen Leben teilzunehmen. Und wie kommst du aus der Problematik sozusagen raus? Weil das lässt sich halt nicht so leicht ersetzen.
Sie sagen so, welcome to the Internet, was auch ein bisschen lustig ist.
Das ist ziemlich gut.
Ja,
also ich finde ja, sie versuchen ja genau das zu tun, was Alex ja fordert. Also dass du sagst, ich habe ein Gerät, mit dem ich am sozialen Leben teilnehmen kann. Also Beispiel Parkschein, da wird es irgendeine schäbige Android-App für geben, die wahrscheinlich da drauf läuft. Und also kannst du das schon machen. Das ist nicht geil.
Das ist so ein Ding jetzt mit dem Ding. Das Prozedere, um jetzt beliebige Apps auf das Ding zu bringen, ist, dass man die dort einreicht bei Commodore und die gucken dann mit AI auf die App und gucken, was die so tut. Und die entscheidet dann, ist social, ist not social. Und dann kommt sie drauf oder nicht. Und wenn es falsch entschieden ist, dann kannst du irgendwie Einspruch erheben. Aber musst du das als User tun oder müssen das die Developer tun von diesen Apps, sich dazu drum zu bewerben? Weil dann wären ja viele Apps auch einfach nicht verfügbar. Irgendeine Hans Wurst hier München S-Bahn-App halt dann nicht. Oder
ja,
so.
Wahrscheinlich. Ja? Also ich glaube, wenn es nicht die End-User und Userin machen, dann wirst du da nicht drum, also dann kannst du es dir verreiben, weil, ich meine, ganz im Ernst, wer außerhalb so einer bestimmten Bubble kriegt denn überhaupt mit, dass es dieses Telefon gibt? Das ist jetzt nicht so, als käme da der riesen Pull auf eine Entwickler-Community zu, die sagen, oh, ihr müsst dringend dabei sein, FOMO-Alarm. Sondern das wird ja nicht passieren. Also wenn du das als jemand, der dieses Gerät gekauft hat, nicht selber auslösen kannst, dann sind sie da, glaube ich, auf dem Holzweg.
Ich bin nicht sicher, ich habe es jetzt auf der Seite gerade nicht gesehen, aber und natürlich die Kompatibilität von ihrem Android-Emulations-Layer auf Linux, wie auch immer das dann funktioniert, das muss halt auch gut genug sein, dass das geht. Ich denke schon, weil Android ist halt irgendwie, das läuft wahrscheinlich schon das meiste.
Also du kannst dir wahrscheinlich die meisten Banking-Apps in die Haare schmieren, aber dann sagt er, wer will auf dem Flip-Phone Banking machen?
Über 400 Euro. Also ich meine, was kosten diese Nothing-Phones irgendwie? Kriegst du für 200 Euro, kriegst du schon sehr Gutes.
Ja, aber da sind Flip.
Gut, zugegeben. Ja, also man muss es schon wollen, das ist ein Problem.
Ja, definitiv. Ja. Also das ist sicher auch kein Massenmarktprodukt, das muss man schon so sehen. Und 400 Euro, nicht sicher, wie viel sie da dran verdienen.
Sie sagen so nichts richtig. Also sie sagen so, egal wer das machen würde in der Form, niemand könnte das in der Auflage für weniger produzieren. Also das ist mit ihrem Custom-Zeug, was sie da drauf bauen und mit den Speicher- und RAM- und Storage-Preisen geht nicht weniger. Also das ist jetzt nicht wegen Geldschneiderei, sondern das muss so. Und die haben sie haben halt diese sehr schöne Retro-Marke. Da gibt es nichts Besseres so in der Richtung, in der Bubble, glaube ich. Und ich fände es ja aus der Perspektive, also das Social Media weglassen ist meiner Meinung nach ein albernes Gimmick. Das ist so wie diese, diese True-Tone Nightshift irgendwas, wo dein Bildschirm plötzlich braun wird. Was einfach
blaues Licht und so.
Blaues Licht ist halt ein Märchen, ja, aber das ist ja, haben sie jetzt da drauf geschrieben, okay, aber ich fände tatsächlich so ein Flipphone einfach nicht blöd, weil das halt offen oder zu, aber halt so ein kleines, so ein 90er-Jahre-Ding, nicht so ein riesen Tablet, was jetzt Apple mit dem Foldable-Brett bringt. Sowas, das ist ja schon wieder ein Commitment, das dann rumzutragen. Aber so ein kleines, ich hatte so ein kleines, das ist mein letztes Nokia, glaube ich. Das war so ein sehr kleines, kleiner als ein Maßregel, das war super. Einfach, weil es so winzig war.
Also ich bin ja immer mal wieder dabei, mit dem Samsung Z Flip zu liebäugeln. Leider ignoriert die Samsung-Presseabteilung mich einfach komplett, aber gut, so ist es halt. Und steht halt Samsung drauf und deswegen habe ich mir bisher einfach nicht gekauft, weil so ein Formfaktor ist klein, hat außen ein kleines Display und so weiter und so fort. Ist jetzt nicht dumm, ne? Und von daher, also ist nicht dumm im Sinne von, ist kein dummes Telefon, sondern ist halt ein normales Smartphone, das einfach nur klein ist und flippt. Aber dieses Flip-Phone-Formfaktor, den mag ich schon auch.
Ja, der Chat fragt, war es das 8210, mein Nokia? Nee, das war es nicht. Das war mit Farbdisplay schon. Das war mit WAP, mit Farbdisplay und so klein und schwarz und silbern. Holger fragt, was das Commodore bei der Telekom mit Vertrag kostet. Ja, gar nichts, weil das so nicht vertrieben wird. Und das ist das Problem von dem Ding. Wenn das halt, aber das kannst du auch nicht erklären, weil wenn du jetzt... Oder wenn du jetzt Commodore bist, gehst du zu Telekom, hier möchte dir unseren Quatsch vertreiben. Unser Hauptargument ist, dass da Instagram nicht draufläuft. Und dann sagt der Telekom-Manager so, hahaha, raus mit dir.
Läuft da dann unser Telekom-Chat, Telekom. Sag mal, Basti, kennst du Open Bubbles? Weil ich sehe jetzt gerade Fußnoten und da steht irgendwie, wenn du ein iMessage haben willst auf diesem Telefon, dann musst du einmal Mac-Zugang haben und Open Bubbles installieren. Was ist denn Open Bubbles? Das ist doch wieder so eine Server-Hosting-Forwarding-Geschichte, oder?
Ja.
Das ist shady. Also,
es ist so ähnlich wie der USP damals von Beeper war.
Genau, genau.
Du kannst es selbst hosten, das ist der große Vorteil oder der große Nachteil, je nachdem, aus welcher Warte du es siehst. Und dann kannst du dir das installieren. Ich habe es selber noch nicht gemacht.
Mhm.
Weil es mir einfach auch wurscht geworden ist.
Mhm.
Diese ACS-Geschichte funktioniert.
Also haben wir ja jetzt, ja.
Bis auf Malik, mit dem ich bis heute keine encrypted RCS schreiben kann, obwohl wir beide bei der Telekom sind, aber whatever. Von daher, habe ich nicht ausprobiert, ist mir jetzt auch zu blöd geworden, aber könnte man natürlich machen.
Ich finde das richtige Nokia nicht, aber es gab natürlich auch in dem Zeitraum einfach 5000 verschiedene Modelle, die fast genau gleich waren.
Und die hatten ja auch immer so einprägsame Namen, die einfach irgendwie vier Zahlen waren.
Ja, nee, keine Ahnung. Ich denke schon, dass das Commodore-Phone, das Flip-Phone jetzt so ein kleiner Erfolg in der Bubble ist, aber wird jetzt auch nicht irgendwas verändern, weil die Leute wollen ja Instagram. Die wollen ja verarscht werden. Ne? Also das ist ja, ich weiß nicht, was auch das, wieso macht man das? Ist das so ein Social Druckmittel, dass da alle, sonst siehst du nicht, dass irgendwer im Urlaub war oder so?
Ja, also ich meine, da gibt es ja genug Menschen aus der Psychologie-Bubble, die sich mit fundiertem Wissen genähert haben und aber ich meine, Leute wollen, also du willst halt teilhaben daran, was andere Leute machen und dich, um dich dann damit vergleichen zu können. Kann man jetzt
Aber darf ich da nochmal einhaken, weil ich glaube, das war ja das größte Problem, dass bei Facebook damals noch das so in sich geschlossen war und du Content nur von deinen Socials bekommen hast. Und das ist ja das, was dann irgendwie langweilig wurde. Und nur durch TikTok, die einfach gesagt haben, einfach der ganze Fundus an Leuten, wir geben einfach einen Algorithmus raus, der zugeschnitten ist auf dich, egal was für Leute das sind. Und das ist ja das Erfolgsrezept. Leute wollen eigentlich nicht mehr wissen, wo war der im Urlaub oder so. Vielleicht ist das ein Teil des Ganzen, dass man irgendwie das sieht, aber eigentlich wollen Leute unterhalten werden. Und da ist es halt total wichtig gewesen, also wichtig, vorsichtig hier, ganz wichtig gewesen, um größer zu werden, um invasiver zu werden, dass du halt den Algorithmus auf das ganze Netzwerk erweiterst und zu sagen, weil Leute wollen unterhalten werden und das ist ja letztendlich Unterhaltung. Der Algorithmus ist halt dazu da, dass sie dir halt Interessen fixiert, halt einfach Sachen zustecken. Und da ist diese Bubble, also deine Freundeskreis und deine Kontakte ist da nicht ausreichend genug. Das war limitierend. Das hat Meter lange gebraucht, um sich da auch irgendwie zu öffnen. Und erst TikTok hat das angeregt. Und das ist Unterhaltung. Letztendlich ist das irgendwie wie Fernsehgucken. Ist das irgendwie. Und ist es halt ja, viele Arten halt, dann auch schlimmer. Aber
halt neuen Live.
Aber neuen Live. Die Älteren erinnern sich.
Oh je. Transaktionsbasiertes Fernsehen hat man das da genannt. Mhm. Weil. Lustige Geschichte, die ich euch vielleicht in der Postshow, nach der Postshow erzählen kann.
Okay, now we're talking.
Nach der ja, Postshow, okay. Okay.
Manchmal gibt es ja Geschichten, die kann man leider nicht im Podcast erzählen. Das ist, weil,
ja.
Naja. Es war das 6230, richtig. Das war das Telefon, das ich da hatte. Das habe ich auch noch hier. Das ist aber zu einem klebrigen Blob geworden wegen dem Plastik. Das war sehr gut. Gut, was hatten wir noch? Tim Cook hat angesagt, Preiserhöhungen sind unvermeidbar. Das heißt, jetzt wissen wir, wie lange Apple die Storage- und RAM-Krise aussitzen kann. Ein Jahr. Jetzt ist soweit. Jetzt
ja.
werden die Schleusen geöffnet fürs vierte Quartal. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie schlimm das wird. Bei den anderen Herstellern sehen wir ganz schön schlimm. Ja, also je nachdem, in welche Produkte es da geht, wird es ziemlich schmerzhaft. Hetzner zum Beispiel hat jetzt nochmal in den verschiedenen Rechenzentren die Preise hochgedreht Mitte Juni. Und auch ein bisschen seltsam in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Also USA irgendwie, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber irgendwie plus 200% oder sowas. Und Deutschland für die VMs, ich glaube immer noch über 100%, also Preis verdoppelt für manche Sachen. Das ist also richtig, ich hatte auch neulich gefragt, wie viel müsste jetzt Hetzner nehmen, damit sie sich die RAM- und Storage-Preise leisten können? Jetzt wissen wir es. Es ist verdoppelt und mehr.
Ja.
Schlecht so.
Ja, ich meine, Apple, das ist ja so ein bisschen, also ich finde es gut, dass das Tim Cook das jetzt über ein Interview angesagt hat, im Wall Street Journal war das, glaube ich, und das zumindest so ein bisschen vorab, es ist halt nicht die erste Preiserhöhung, sie haben halt schon vorher getrickst, sie haben halt schon vorher kleinere Konfigurationen rausgenommen. Das ist legitim, Tricksen ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist legitim, aber es hat halt schon vorher stattgefunden. Ich finde es halt ganz gut, dass er sich hinstellt und es nicht irgendwie dem nächsten Chef überlässt, diese schlechte Nachricht. Weil letztendlich geht es hier dann um die Produkte, die am meisten verkaufen. Geht nicht um die kleinste Mac Mini-Konfiguration, sondern es wird sicherlich iPhones betreffen und so weiter. Und dann ist echt die Frage, wie viel ist viel und was ist akzeptabel? Preise von den iPhones sind ja letztendlich nicht gestiegen in den letzten Jahren, also gegenüber der, wenn du Inflation mit allem rechnest, etc. Aber ich glaube, gerade die Max, Pro Max Modelle, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das irgendwie ordentlich anzieht. Und so eine Ansage ist halt ist wahrscheinlich mehr als irgendwie einfach mal $100 drauflegen. Aber das wird schon teuer, so ist es nicht. Also ich glaube wirklich, es wird teuer. Und natürlich gerechnet mit ernsthaft ernsthaften Speicher ausgestattet sind, die wirklich explizit betroffen sind, da kann man sich sicherlich ausmalen, worauf das hinausläuft. Also wenn du jetzt wirklich einen nächsten Mac Studio kaufen möchtest mit, weißt du, irgendwas mit viel RAM, dann fällt das natürlich genau in die Schusslinie.
Das war ja nur das eine Ding, was den Mac Studio extra ausgezeichnet hat, wo du dann deine lokalen Modelle laufen lassen kannst, wo sie immer ankommen mit Dingens. Aber wenn das jetzt halt so teuer wird, dann vielleicht auch wieder nicht. Und was halt für die iPhones interessant ist, ob sie jetzt an der RAM-Ausstattung von den iPhones nochmal drehen oder das jetzt halt gleich lassen. Sie brauchen ja für Apple Intelligence RAM, aber sie wollen es halt auch nicht da reintun, wenn die irgendwo ist ja auch eine Schmerzgrenze für die iPhone-Preise erreicht, wo die Leute dann sagen, nee, ich behalte das alte für noch ein Jahr länger. Ja. Was Apple auch nicht so recht sein kann. Mhm. Andererseits ist natürlich immer so ein bisschen natürlicher Schwund bei den iPhones durch Batterien und Leute schmeißen es halt kaputt und so. Also ich denke mir jetzt aber auch dieses Jahr, ich habe jetzt das 16 Pro Max, brauche ich jetzt unbedingt das 18er dieses Jahr, wenn das jetzt sauteuer wäre, brauche ich das Foldable, wenn das extra sauteuer wäre, wenn das Foldable für 2000 gedacht war und jetzt aber halt 2,5 kostet.
Diese Analysten, nicht wahr? Die haben ja manchmal so diese Annahme, wo ich mal ausflippen könnte, das ist so, das sind so Verkäufe, die sind verloren. So. Und weißt du, das bleibt Apple Geld wirklich liegen, lässt es liegen und so weiter. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, viel von dem ist aufgehoben einfach und aufgeschoben. Das ist nicht verloren, sondern es ist einfach vertagt. Also ich meine, es kann schon was zwischen jetzt und in 3 Jahren passieren, bis du dein nächstes iPhone kaufst. Aber eventuell kaufst du da dein nächstes. Also das ist, ich finde es immer so ein bisschen quatschig zu sagen, irgendwie, das sind jetzt verlorene Verkäufe dadurch. Die sind natürlich aufgeschoben in vielen Fällen. Und ich meine, wir haben gesehen, Leute sagen seit vielen, vielen Jahren, dass ihr Telefon reicht. Und du siehst es in den Zyklen, die werden länger. Das ist ganz klar absehbar. Das ist so, früher hast du bei den frühen iPhones hast du gesehen, jedes Jahr war extrem, aber jedes zweite Jahr warst du dabei. Und da sind wir lange drüber. Die Durchschnittszeit liegt, glaube ich, schon bei über 3 Jahren oder so.
Wieso? Weil der S-Zug aufgehört hat.
Ja, der S-Zug. Die Älteren erinnern sich unter uns wieder mal. Das ist halt eine sehr gute, ausreichend gute Technik. Und dann sagen sich Leute ernsthaft, mein Telefon funktioniert noch. Naja, jedenfalls, also klar, also hoher Preis macht ganz definitiv einen Unterschied. Solange du gute Produkte ablieferst, sind das meines Erachtens, kann man das so ein bisschen in diese Kategorie eintüten, so ist das aufgehobene oder aufgeschobene Verkäufe.
Leute, also wenn das Geld knapp sein sollte oder so, die haben ja ein gewisses Budget, was sie so für Blödsinn rausballern können. Ja, und wenn das halt Budget von essentiellen Dingen aufgefressen wird, dann wird halt woanders gespart. Ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, ich möchte unbedingt GTA 6 spielen, sehr wichtig. Kostet mich 1000 Euro. Oder ich lege 1000 Euro für ein Telefon hin. Was ist wichtiger?
Ja. Du rechnest die Konsole mit ein, die du noch nicht hast. Ja, das ist klar. Das ist ernsthaft eine Abwägung. Ich meine, ich bin mal gespannt, ob, ich meine, du darfst es natürlich nicht umkippen lassen, dass Leute irgendwo sagen, das ist mir jetzt generell, ich suche mir eine neue Marke, weil das irgendwie generell zu teuer ist. Das ist sicherlich auch in den letzten Jahren schon passiert. Aber Apple verkauft trotzdem noch gut Telefone. Also das hat noch nicht aufgehört. Und deswegen ist immer so, die Aussage von Tim Cook, wie kriegst du gar nicht mit, sondern Leute strecken sich gerne, strecken sich auch manchmal, hat er auch manchmal gesagt. Ja. Wie wichtig ist dieses Gerät in deinem Leben als Element, so weißt du? Und wenn du das Neue brauchst und so weiter.
Ja. USA zum Beispiel lese ich jetzt halt die ganze Zeit von irgendwie so irren Lebensmittelpreisen und alles, was Trump ansonsten noch mit Zöllen belegt hat und diese ganzen Sachen, dass halt Leuten wirklich der Einkauf im Supermarkt so viel Geld abknapst, weil das so teuer geworden ist, dass sie halt für diverse andere bisher mögliche Sachen nicht mehr Geld haben. Mhm. Ja? Und dann fällt halt vielleicht auch sowas irgendwann unter zu teuer, wenn das Telefon halt dann noch ein Jahr länger halten muss, dann machst du halt noch ein Case und ein Displayschutzglas drauf und hoffst, dass es noch ein Jahr durchhält und so.
Naja, oder kaufst halt dann, also was auch realistisch halt passieren kann, dann kaufen die Leute halt kein iPhone mehr, sondern dann kaufst
du
halt
das ist die Gefahr.
Ja, das 200 Euro CMF-Phone, oder halt irgendein Samsung-Bomber, weil die halt billig sind und am Schluss ist es ja eh wurscht, weil Facebook läuft da ja schon.
Aber das ist das Ding, diese Nothing-Phones, die du gerade erwähnt hast, die haben genau dieses Jahr angesagt, sie machen kein Telefon, weil sie sich nicht leisten können, ein günstiges Telefon rauszubringen. Und das ist das Ding, also die preiswerten Anbieter, die trifft diese RAM-Preise, trifft die am härtesten, ehrlich gesagt. Also das ist ein großes Problem. Das kriegen wir vielleicht gar nicht so mit, weil wir eh der Markt sind für hochpreisige Telefone. Aber in Ländern, wo diese in Anführungszeichen günstigeren Smartphones populär sind, die trifft es viel härter. Also wenn ein Telefon plötzlich nicht $200 kostet, sondern $400 und $200 war schon gestreckt, wie Tim Cook sagt, dann ist $400 halt absurd. Wohingegen du sagen kannst, naja, hier für uns ist es vielleicht noch so eine, wie viel mal gehst du ins Kino, wie oft gehst du essen, zahle ich $200 mehr für mein iPhone. Das ist alles vielleicht so eine, weißt du, Präferenzenabwägung. Mhm. Wohingegen dieser preiswerte Markt, da geht es wirklich darum, dass ganze Schichten von Leuten dann ausgeklammert werden, weil sie kein Smartphone mehr leisten können. Das ist schon wild. Also der günstige Markt, der ist extrem unter Druck dadurch. Das kannst du, weißt du natürlich. Und Apple hat es bis jetzt ausgesessen mit seinen Geräten. Ich bin gespannt, wo sie einsteigen und ob sie weiterhin diese Schiene fahren. Irgendwie günstigere Modelle gibt es nicht mehr und trotzdem werden die teuren ein bisschen teurer oder werden die teuren einfach teuer, weil die Pro Max Leute, die, weißt du, diese verrückten Leute, die zahlen dann eh. Es ist egal, ob die 200€, 300€ mehr zahlen. Also deswegen durchspannen, wie Apple daran geht.
Also ich kenne zum Beispiel eine, das ist die, hatte ich neulich erzählt, die Tschechin, die in Spanien lebt jetzt, die, sagen wir, die schwimmt nicht im Geld, die muss sehr aufs Geld schauen, aber die muss sich halt auch laufend neue Telefone besorgen, weil diese 200-Euro-Gurken auch nicht so lange durchhalten bei ihr. Und dann ist sie jetzt halt bei dem vierten Telefon in ein paar Jahren,
yeah.
Für die 800 Euro hätte sie halt auch ein iPhone bekommen. Vielleicht hat das länger gehalten, vielleicht nicht.
Die Wahrheit ist ja wahrscheinlich leider nicht. Also klar, das ist es deutlich schwerer kaputt zu bekommen als irgend so ein Billophone. Das ist witzig, neben mir liegt nämlich hier gerade so ein CMF-Phone, das auch das zweite ist, was jemand zerlegt hat, wo man natürlich schon sagen muss, ein iPhone mit Ceramic Shield hätte vermutlich, da hätte das Display nicht so schnell aufgegeben wie bei dem billigen Telefon. Aber wenn man halt sieht, wie oft Leute Telefone runterschmeißen und wie geschickt die dabei sind, dann gibt selbst irgendwann ein iPhone auf. Und da hast du ja dann das Problem, weißt du, so hier dieses CMF-Phone, da kaufst du dir dann ein neues CMF-Phone oder halt irgendein Samsung für 160€ jetzt in dem Fall. Und dann ist auch wieder gut. Für 160€ kriegst du beim iPhone nicht mal das Display getauscht.
Ja, also jetzt das nächste, was ich haben möchte, ist irgend so ein Rugged-Phone, so ein China-Marke, was extra rugged sein sollte. Vielleicht hilft das.
Also Caterpillar. Kann ich empfehlen.
Ja, kannst du mit dem Caterpillar drüber fahren und das ist noch gut.
Ne? Wahrscheinlich.
Ja. Naja, das ist mir alles ein bisschen unklar. Aber mal sehen, wie schlimm das ausfällt. Apple hat natürlich die Kaufkraft dahinter und die langen Verträge, aber wie stark das jetzt ausfällt, vielleicht sind es auch nur ein paar Prozent, ja. Vielleicht ist es nur ein 100er aufs Telefon drauf.
Aber es ist halt ungewöhnlich, dass sie es ansagen und so deutlich. Ich meine, da fließt sicherlich ein, dass dem Ernest das irgendwie vom Teller nehmen möchte, diese Preiserhöhung vorab, weil es ist egal, dass der verabschiedet sich so ein bisschen aus der Semi-Öffentlichkeit. Aber nichtsdestotrotz, also es ist ungewöhnlich für Apple, dass sie es ansagen. Und weil sie es so deutlich machen, weiß nicht, würde ich vermuten, dass es doch einige Produkte betrifft. Also wenn es halt diese MacBooks, die $6,000 kosten, wenn die jetzt $8,000 kosten, ja, dann okay, dann betrifft es mich nicht so direkt. Aber ich glaube, es wird halt die populären Produkte auch betreffen. So diese günstigen iPads oder so, die auch im Herbst jetzt zum Beispiel neu kommen sollen, die mit Apple Intelligence, Siri AI kommen sollen, wenn die dann auch diese Preisstufe verlassen oder was ist mit dem MacBook Neo oder so weiter, weißt du, betrifft es auch diese Geräte? Dann das ist halt eine andere Liga, als wenn du sagst, naja, mein 8.000 Dollar Notebook kostet jetzt $9,000. Ich bin gespannt, wo sie reingrätschen und was sie quersubventionieren, weil es wichtig ist, zum Beispiel das MacBook Neo vielleicht auf der Preisstufe zu halten, weil es gerade irgendwie Marktanteile irgendwie bringt. Also deswegen, ja.
Schauen wir mal, was da an Preisen kommt. Ich hatte ja neulich gesagt, dieses Private Cloud Compute, dass das nur für Developer geht, die in ihrem Account weniger als 2 Millionen Downloads pro App haben und so weiter, und da haben sich Developer beschwert, dass sie irgendwann mal eine erfolgreiche App hatten, die aber jetzt gar keine User und keine Downloads mehr hat, aber die trotzdem jetzt gesperrt sind für dieses Private Cloud Compute Entitlement. Und ich habe nochmal nachgedacht und ich glaube, ich habe die Lösung gefunden, wieso sie das so gebaut haben. Weil das Entitlement ist ein Flag pro Account. Sie können das nicht pro App machen. Die können das nicht sagen, du hast eine erfolgreiche App, wir stellen das jetzt für dich ab. Sondern sie müssen sagen, dein Account hat dieses Flag. Mhm. Und das ist der einzige Weg, wie Apple ein Feature für einen Developer oder eine App freischalten kann, nämlich nur pro Developer. Deswegen, ich könnte jetzt auch in jede von meinen Apps CarPlay reinhängen. BMW könnte jetzt auch in die Fahrrad-App die digitalen Autoschlüssel reinhängen, weil das ist ein Flag auf dem Account. Und das ist so tief unten drin im iTunes Store, dass sie das nicht einfach wegen Private Cloud Compute ändern können.
Ja, ja, du bist ja ein Artist und du hast mehrere Musiktitel und weißt du? Und dann kannst du nicht pro einem Musiktitel irgendwie deine speziellen Berechtigung bekommen, sondern bekommst als Artist natürlich deine Berechtigung. Das ist schon viel Altlast, glaube ich. Da kannst du sehr gut recht haben, dass es einfach so eine Altlastgeschichte ist.
Und da ist halt irgendwie das AI-Team vor 3 Wochen oder so zu dem App Store Connect-Team rübergegangen. Also hier, Freunde, wir können nicht dem Facebook jetzt seine AI-Rechnung bezahlen. Wo können wir das denn abdrehen? Dann sagen die Entitlement. Oh, fuck. Ich glaube, das ist der einzige Grund, weil du kannst pro App, kannst du solche Sachen nicht einschränken. Das kann dann hinterher, könnten sie das in Review abdrehen wiederum. Ja, also wenn sie jetzt das ändern wollten, dann könnten sie das hinterher in Review abdrehen. Weil wenn jetzt zum Beispiel ich mit meinem CarPlay-Entitlement herkomme und irgendwie eine Rezepte-App, ein Kochbuch oder sowas mache und dann CarPlay in die Rezepte-App reinhängt, dann würde mir das Review ablehnen, vermutlich, wenn sie es anschauen würden. Aber mein Zertifikat hat jetzt dieses Entitlement aktiv und alles, was ich jetzt damit signiere, hat dieses Entitlement dranhängen und das ist halt auch so unten drin im App Store und dieses ganze Signaturblödsinn. Ich glaube, das ist eine größere Änderung, die sie jetzt so schnell nicht zusammenbekommen. Heißt, wenn sie es ändern wollten, müssten sie sich halt einen anderen Mechanismus überlegen. Und ich denke, der Mechanismus, den sie jetzt gewählt haben, der ist saudumm und schließt halt auch langjährige Developer, die irgendwann mal einen Hit hatten und die sehr wohl jetzt für Private Cloud Compute was machen sollten, müssten sie so wieder reinlassen.
Ja, der Kollege Smith, der irgendwie seine, weißt du, Wander-App hat oder so weiter, der würde da schon gut reinpassen auch einfach. Aber wenn er einfach zu viele Downloads hat mit seinem WatchKit-Zeug und so weiter auch, dann das ist schon schade, weil von den Entwicklern willst du es eigentlich sehen. Also ich brauche das nicht von Facebook zu sehen, nicht. Aber von diesen kleinen Entwicklern, die 2 Millionen ist echt nicht so eine große Nummer. Also ernsthaft nicht. Also wenn du da lange dabei bist und so weiter, ein paar Apps vielleicht im Store hattest und so weiter, das ist ein bisschen kurios, dass das so klein gehalten wird. Ich meine, das wird schon diese banalen Gründe haben, die du sagst. System. Und dann werden sie auch geschaut haben, wo ist der beste Cut-off-Point, um halt diese Großen, dass die Großen da nicht aus Versehen reinrutschen. Aber und das war natürlich, du kannst es natürlich auch nicht kommunizieren, so nach dem Motto, so, mach mal Review und dann geben wir das schon frei oder so. Das ist, glaube ich, auch nicht gut zu kommunizieren. Deswegen, also das ist alles ein bisschen kruder und krumm. Mal gucken, ob sie das irgendwie gerade rücken.
Und diese ganze Liste von Entitlements, die ist ja inzwischen, weiß nicht, 5 Bildschirmseiten lang. Das sind so viele Extrawürste für irgendwelche Sachen, die normale Leute niemals anfassen werden. Ja, also da sind, wie gesagt, irgendwelche super, ich weiß nicht, CarPlay Ultra und die digitalen Schlüssel und irgendwelche anderen Autogeschichten und wenn du Apple Pay Zahlungsterminal Hersteller bist oder so ein Kram, ja, ist für 3 Leute relevant, aber das haben sie da alles hinten unten dran geschraubt, damit sie da das separat abdrehen können oder eigentlich andrehen können, einschalten können, wenn du das Entitlement bekommst. Aber gut, so ist es, ist halt auch eine große Software, die da irgendwie laufen muss. Und wahrscheinlich auch dieses Entitlement-Zeug ist ja auf der Telefonseite auch tief unten drin in dem DRM irgendwie eingepackt, dass du da signiert sein musst, um dieses Ding aufzuschalten oder irgendwelche NFC-Funktionen. Das ist auch Quatsch, aber ist halt so. Gut. Andere Geschichte, die ich noch kurz ansprechen wollte. Ich war so kurz davor, mir eine Klimaanlage zu besorgen. Und ist nämlich hier relativ warm. Alex kennt das nicht. Das ist
sau warm hier. Es ist, glaube ich, wärmer dieses Wochenende gewesen als bei euch.
Nee, du hast 20
wir haben hier
Grad
Sommer.
So, ja. Wir haben hier über 30 Grad. Und das mit der Klimaanlage, diese Monoblockgeräte, diesen Müll, die kann man wahrscheinlich im Regelfall vergessen. Du hast im Dachgeschoss aber mal eine Weile ganz hilfreich, ganz sinnvoll benutzt.
Ja, ja, definitiv. Also gerade wenn man so halbwegs in deren Ausblasradius sitzt, ist das ganz angenehm. Da funktionieren die ganz gut. Es gibt natürlich bessere Alternativen als das.
So, und jetzt bei dem Markt von kleinen Split-Geräten, da gibt es mehr oder weniger zwei Modelle. Und das sind zwei Varianten von dem gleichen Gerät, nämlich hier von der Firma Midea, vielleicht noch nicht gehört, aber immer riesig auf der IFA. Diese riesige Haushaltsgerätefirma. Und die haben diese Porter Split. Das ist so ein Gerät, wo der Außen- und Innenteil fest mit einem Schlauch verbunden ist. Und so ein relativ stabiler, großer, dicker Schlauch. Und man muss halt das Außengerät offensichtlich vor das Fenster hinaus befördern. Dann möglichst irgendwie das Innengerät dass das Fenster so weit schließen und abdichten, wie es geht. Und dann kann man das halt auch in Mietwohnungen theoretisch draußen ans Fensterbrett quasi hängen und dann innen das Gerät haben, was dann die Kühle spendet. Das ist, glaube ich, ganz cool, weil es ist auch so mehr oder weniger das Einzige in dieser Bauform mit diesem festverbundenen Schlauch, was man auch wieder abbauen kann. Es hat nur ein paar kleine Haken. Zum einen ist halt, es heißt Porter Split, aber so richtig portabel ist es nicht, weil es wiegt halt 55 Kilo. Also es
ja, ja, okay.
Du musst es halt auch erstmal dahin bekommen, wo du es haben möchtest. Und dann musst du das kleine Außengerät, das wiegt so 10, 12 oder sowas, musst du es irgendwie rausbekommen und das halt irgendwie da draußen festmachen. Dann hast du irgendwie im Erdgeschoss, wär hier nicht blöd, aber kannst du nicht das Fenster immer offen lassen wegen Einbruchgefahr. Also es muss halt das Fenster auch zu sein. Und das geht dann nicht so richtig. Und du musst halt auch irgendwie das mit Insekten und Kram, was dann reinkommt, wenn das nicht abgedichtet ist. Und das ist alles ein bisschen albern. Dann brauchst du halt irgendwie, es wäre halt super mit einem Balkonkraftwerk, weil hast du, wenn es heiß ist und Sonne reinknallt, hast du halt Strom übrig.
Ja, genau so hatte ich es ja. Ne? Das hat quasi nie Strom gebraucht, weil wenn es oben heiß war, hat das Balkonkraftwerk immer genug Strom dafür produziert.
Ja, das geht auch in Dachfenstern und außen auf Dachschrägen. Das heißt, das Außenteil darf auch schief liegen, was bei anderen Kompressoren nicht zwangsläufig so erlaubt ist. Das geht dort. Das darf auch so ein bisschen im Wetter sein. Wahrscheinlich bei Sturm sollte man es wahrscheinlich reinholen, aber wie auch immer. Und das größere Modell ist auch noch eine Wärmepumpe und kann auch noch heizen. Das heißt, wenn man den Fall hätte, dass das Gas irgendwie gestört wäre, die Gasspeicher nicht voll sind, könnte man auch noch elektrisch heizen, wenn es noch Strom gibt. Das ist alles so ganz lustig. In Deutschland gibt es so das Problem, dass es den Nachbarn oft nicht gefällt. Ich lese so von Nachbarn, die völlig ausflippen und die Cops rufen und sowas, weil das Ding leise brummt.
Ja.
Also vermietete Hausverwaltungen und so mitunter Probleme, weil Deutschland.
Ja, da sind Leute schon speziell. Also man, ich meine, wenn das den Vermieter stört, hat man natürlich im Zweifel das größte Problem, aber normalerweise, wenn du jetzt nicht das Ding direkt neben dem Fenster, Schlafzimmerfenster, das deiner Nachbarn aufstellst, sondern 6 Meter Abstand hältst, dass du in der Regel sagst, ja, das ist blöd, dass sich das jetzt stört. Deal with it. Und dann fährst du mit deinem V8 einfach den ganzen Tag ums Haus.
Es gibt da einiges an cleveren Ideen, wie man das Fenster irgendwie abgedichtet bekommt, weil das Ding, was dabei ist, ist scheinbar nicht so super. So Leute experimentieren mit Poolnudeln und solchen Dingen, die man dort auf die Fensterrahmen stecken kann oder 3D-gedruckte Sachen. Leute machen auch so 3D-drucken sich Adapterchen, um den kühlen Luftstrom woanders hin zu befördern, wenn sie das zum Beispiel fürs Schlafzimmer brauchen, aber dort das Fenster nicht aufmachen können und so weiter. Ich habe sogar eine Installation gesehen, es gibt ein Subreddit, das ist ganz interessant, da hat sich einer das Ding aufs Dach rausgehängt, das Gerät in den Dachboden gestellt und dann eine eigene Verteilung auf die 3 Dachzimmer gemacht.
Das ist dann nicht ganz blöd, ja.
Ja, also solche Sachen sind damit durchaus möglich. Die haben ja offensichtlich auch den Ambassador, das ist dieser Fußballer, der so witzig aussieht.
Der Herr Haaland,
ja.
Ja, der Norweger.
Gut, das Ding ist relativ stromsparsam im Vergleich zu Monoblockgeräten, relativ effizient. Das kriegt man mit seinem Balkonkraftwerk alles weggeheizt. Und jetzt die Probleme, also wie gesagt, das Gewicht, möglicherweise die Nachbarn. Drittes Problem ist natürlich einfach ausverkauft, wie blöde, weil es jetzt heiß ist. Mhm. Und die ganze Zeit gab es jetzt, was ich gesehen habe, nur die kleine Version. Es gibt eine kleine und eine große Version und ich würde wahrscheinlich eher die große wollen. Und dass dann der beste Weg hier wäre, wahrscheinlich im Dachgeschoss hinhängen und dann hoffen, dass die kühle Luft so ein bisschen sich nach unten verteilt.
Das wär, ja, ist wahrscheinlich am smartesten bei deinem Haus, weil du hast ja dieses relativ offene Treppenhaus. Mhm. Da dürfte das wahrscheinlich ganz gut funktionieren und wir wissen ja wohl, wo die kalte Luft hinfällt.
Ja, und das wäre wahrscheinlich gar nicht so blöde alles, aber jetzt preislich liegt es so zwischen 500 und 1000 Euro. Die Angebote sind sehr wild, was die Preise angeht, mhm, und Lieferung, und ist halt wie gesagt auch ein Trumm und ist halt mit 55 Kilo in der Schachtel, musst du erstmal, mhm, durch die Gegend bekommen. Ich habe letztes Jahr schon mal geschaut und habe auch im Baumarkt eine gesehen. Habe ich gesagt, könnte ich die Schachtel aus dem Regal haben? Sagt der Mitarbeiter, ja, die ist leer. Willst du wirklich?
Sehr, sehr gut. Also ich habe hier im Baumarkt die Woche erst sowas gesehen. Ich weiß gar nicht, was das da genau für eins war. Mhm. Aber das war auch so, sah auch so ähnlich aus.
Ja, so nachdem es nicht so viele gibt, war das vielleicht sogar die. Aber die kleine halt, die 2500er vermutlich. Also die 2,5 kW und die 3,5 kW, die
gibt's. Ah, ja, genau. Ja, mit der Potter Split stand da rum.
Ja. Naja, das wäre also die eine Möglichkeit, wenn man irgendwie zur Miete wohnt oder wenn man da was nicht wirklich Portables, aber halt nicht fest Installiertes haben möchte. Und man kann das Ding halt dann auch, wenn man es nicht mehr braucht, reinholen, das Außengerät draufstellen und dann ist das halt aus dem Weg. Ist halt immer noch ein bisschen drum, aber vielleicht hilft es ja. Und je nachdem, wie das Dachgeschoss so geartet ist, das kann ja auch mehr oder weniger schlimm sein, wie heiß und unerträglich das dann wird. Und wenn man, also ich kann hier in den Keller gehen, das ist meistens okay, aber es gibt ja auch Dachgeschosswohnungen, die nur Dachgeschoss sind und so.
Ja, ja, das stimmt.
Ja. Und die zweite Alternative, die es noch gibt, das ist in Deutschland auch nicht super verbreitet, aber einige wenige Modelle habe ich auch gesehen, wenn man Löcher bohren mag und nicht den Klimaanlagenschorsch holen möchte, dann gibt es durchaus auch Splitgeräte, wo die Leitungen schon vorgefüllt mit Vakuum kommen. Mhm. Das heißt, du steckst die nur an, das heißt, diesen Schlauch kannst du nur einmal verbinden. Aber der kommt ab Werk schon vorgefüllt, so wie er sein muss, dann verbindest du den einmal und dann hast du dieses klassische außen einen Kasten und innen dieses längliche Gerät, was dann pustet. Also für Basti Dachgeschoss, wenn du da gerade baust, ich glaube, da wäre es auch praktisch.
Ja, wir haben es vorgesehen, es wird eine Durchführung geben für diesen Schlauch mit so Trägern dann auf dem Dach oben drauf, wo die Außeneinheit sitzen kann. Und dann zwei Auslässe in die zwei Räume, die es dann geben wird, dass wir da die zwei Räume individuell bekühlen können, weil das Dach mag gedämmt sein in Zukunft, aber zaubern kann die Dämmung halt nicht.
Nee. Und also dieses Dach hier ist auch gedämmt, aber und das im Moment funktioniert noch jetzt nach einer heißen Woche, ist okay. Das ist jetzt so ein 3 Grad Temperatur zwischen Erdgeschoss und Dachgeschoss, aber das wird auch noch mehr, je länger das heiß ist. Ja. Und das wäre vielleicht gar nicht blöd. Wenn ich jetzt ein Angebot rumlaufen sehe, was irgendwie hier abzuholen ist, ich krieg's wahrscheinlich sogar in Smart, weil das in den Smart kannst du Sachen reinstecken.
Das ist irre einfach.
Ich habe eine Bierbankgarnitur weggebracht damit.
Das Foto ist einfach, glaube ich, AI, das du da gemacht hast, weil das ist schon ein bisschen crazy.
Ich habe diese gleiche Bierbank, habe ich vor, weiß nicht, 8 Jahren gekauft und habe sie nicht in den Golf gebracht, hat der Basti sie geholt.
Ja, ja, genau. Und der ist plötzlich so, ach, hier, liegt im Smart. So, was?
Ja, also falls ihr da irgendwas zu kühlen habt, ist vielleicht eine Option, sich das mal anzuschauen. Noch ein kleiner Nachteil bei diesem Ding ist, das ist nicht hundertprozentig zu Ende designt. Leute klagen über Probleme mit dem Kondenswasser und die Abwasser, also die Kondenswasserpumpe läuft oder läuft nicht und läuft über und solche kleinen Bugs sind da noch vorhanden. Deswegen vielleicht auch noch ein Jahr habe ich auch letztes Jahr schon gedacht, noch ein Jahr warten, nächstes Jahr kommt sicher Konkurrenz und kam keine. So.
Ja.
Das ist vielleicht noch ganz, ganz hilfreich, aber jetzt ist auch zu spät. Also wie gesagt, wenn man jetzt, selbst wenn man jetzt Mondpreise bezahlt, Lieferung in 8 Wochen, so, weil jetzt Sommer ist.
Ja, natürlich.
Ja. Die Hörer sagen, sie haben so Monoblocks, taugt das was oder ist der Stromverbrauch zu hoch oder was macht ihr mit der Abluft? Einer sagt über einen Kamin. Wenn man da einen Zugang hat, ist vielleicht auch eine Idee. Basti hat ja so ein Loch in die Wand einfach reingehauen.
Ich habe einfach ein Loch in die, so ein 120er Loch in die Betonwand, die in den Crawlspace geht, gemacht. Der Crawlspace hat sonst immer schon so 50 Grad da innen drin gehabt, dann habe ich die Klimaanlage angeschlossen, da waren es halt 60. Also gerade egal.
Nicht, aber, dass die Netzwerkkabel da mal wegschmelzen.
Ich habe da Stromkabel drin gefunden, dass dieses Haus nicht abgebrannt ist. Da sind einfach, da lagen so NIM-Kabel drin. Das ist nicht, also hier haben ja die Vorbesitzer schon fragwürdige Elektroinstallationen gemacht. Man hat in den 50ern fragwürdige Elektroinstallationen gemacht. Aber da waren einfach NIM-Kabel, die an Stellen, die einfach normale Stellen, ich verstehe nicht warum, die einfach da verschmorte Schirmung hatten. Also nur die äußere, da muss es von außen so heiß geworden sein, dass die Schirmung angefangen hat zu kokeln. Nicht klar, wie das funktioniert ist, hat, aber ich denke auch nicht weiter drüber nach. Ich habe alles rausgerissen und weggeworfen.
Wann ist das verbrochen worden?
Diese Kabel weiß ich nicht. Mhm. Weil das sind nicht die NIM-Kabel, die wir verlegt haben lassen vom Elektriker, als wir 2013 dieses Haus gekauft haben, sondern die waren da schon. Die sehen ein bisschen älter aus. Das heißt, es muss irgendwann zwischen 1970 und 2013 passiert sein. Wann genau, weiß ich nicht.
Mhm. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Es gibt noch eine Geschichte, das hat sich so in den letzten Wochen so ein bisschen Themen aufgestapelt. Eine Sache war bei Bamboo Lab, die bauen ja diese sehr hübschen 3D-Drucker. Mhm. Wahrscheinlich die besten so für einfache Konsumergeschichten, könnte man behaupten. So Preis-Leistung sehr gut, Software sehr gut, der Marktplatz, die Online-Plattform MakerWorld nicht verkehrt im Gegensatz zu den Vorgängern und so. Mhm. Die haben nur sich jetzt so ein paar Mal aufgeführt, was die Offenheit von ihrem Zeug angeht. Zum einen war vor einem halben oder ganzen Jahr war so eine Diskussion, dass sie die quasi lokale Schnittstelle von den Druckern abgedreht haben oder gesagt haben, musst auf jeden Fall über unsere Software, die über die Wolke verbunden ist, in das Ding reingehen. Ich glaube, es gab es Geschrei, dann haben sie gesagt, na gut, muss nicht unbedingt sein, aber es ist so ein bisschen hin und her, nee, ist offen, aber irgendwie auch ein komisches Cut-Off-Datum, so hat sich alles nicht gut angefühlt. Ja. Und jetzt sind sie die Leute halt draufgekommen, dass sie auch für den Slicer, also für die Software, der die Modelle in die einzelnen Kommandos zerlegt, dass sie da auch an der Open-Source-Lizenz sich nicht dran gehalten haben und da halt ihr eigenes Proprietary Binary reingehängt haben. Und das ist wohl der Weg der Dinge. Wenn da einer irgendwie den Fuß in der Tür hat, dann schaut er, dass er den da auch schön fest reinhämmert.
Ja, ja, also der ganze Fall hat einfach sehr viel Fadenbeigeschmack. Weil, also sie haben sich ja, das Drama fing ja am Schluss dann damit an, dass sie einen Open-Source-Entwickler, haben sie einen Cease and Desist Letter geschickt, weil der einen Fork gebaut hat von dem Slicer mit einer anderen Art ihres Networking-Plugins. Das halt sich nicht auf die Cloud verlassen musste. Und also haben sie gesagt, nee, das finden wir nicht geil. Und dann aber halt sich das genauer anzuschauen und festzustellen, ja, eigentlich verstoßt ihr links und rechts gegen alles, gegen jede Lizenz, auf der euer Slicer, ne? Ist ja nicht so, als hätten die denn den Slicer, also Bamboo Studio ist ja ein Orca-Slicer, der wiederum auf dem Prusa-Slicer aufbaut. Und das heißt, sie profitieren von diesem ganzen Open-Source-Ökosystem, halten sich nicht an die Regeln, um dann aber wiederum andere abzustrafen, die sich nicht an ihre selbst erfundenen Regeln halten. Das geht halt hinten und vorne einfach nicht. Und da hast du natürlich so ein bisschen dieses Problem, dass du deine Firma hast, die solide Produkte baut und sich in so eine, ich möchte nicht sagen, in eine Monopolstellung gebracht hat, aber sie sind halt, wenn du an 3D-Drucker denkst, Consumer-Grade-3D-Drucker denkst, denkst du halt eigentlich an Bamboo Lab. Und in diese Position nutzen sie halt, was das angeht, sehr aus und das müsste halt einfach nicht sein.
Und du kannst auch sagen, dass sich die anderen, die davor gekommen sind, die Anycubic und Creality, die vorher diese 3D-Drucker vor 5-6 Jahren gebaut haben, die haben sich ja alle sehr beim Prusa bedient an dem Design, was auch okay war, weil das war Open Source und so. Ja. Aber die haben halt alle das nicht geschafft, was der Bamboo Lab geschafft hat, dass sie da tatsächlich ein rundes Ökosystem drumherum bauen, da konntest du, das war auch alles wild, irgendwelche Slicer, die damals hatten, irgendwelche Software auf, es war alles Kraut und drüben bei denen. Ja. Und die haben halt dann diese Creality-Leute einen Drucker nach dem anderen rausgehauen, der mehr oder weniger komplett identisch war. Ja. Und eine andere Farbe irgendwie auf dem Netzteil des Kabels oder so. Völlig fantasielos, mehr oder weniger. Und jetzt halt hat der Bambu Lab das geschafft, dass die Dinger sich alleine kalibrieren und das Multimaterial-System dort dranhängt und dass das alles irgendwie nice funktioniert und nicht mehr stundenlang mit Basteln beschäftigt bist mit dem Ding.
Und ich habe zufällig hat mich gestern eine Freundin gefragt, hey, ich möchte jemanden einen 3D-Drucker schenken. Kann man das denn machen? Und wenn ja, was soll ich nehmen? Und die Person hat noch keine Erfahrung. Ich so, ja, kannst du machen. Gehst auf die Bambu Lab-Seite, kaufst dir den du dir leisten kannst. Weil, und die, es spielt keine Rolle, was die andere Person hat, weil solange da ein Smartphone vorhanden ist, kannst du mit einem Bambu Lab Drucker einfach drucken. Du kannst den da hinstellen, kaufst dir für 179 Euro ein A1 Mini, stellst den da hin, richtest den mit deinem Smartphone ein, mit der Bambu Lab App und kannst dir einfach von MakerWorld Sachen runterladen und direkt über dein Handy auf diesem Drucker drucken. Also, dann kannst du nicht selber modellieren, musst du aber halt auch nicht. Und du kannst vielleicht ein paar Feinheiten nicht einstellen, aber wenn es dir nur darum geht zu sagen, ich möchte diesen Drucker da hinstellen und ich hätte gern, dass 30 Minuten später da ein kleiner Kackhaufen liegt aus Plastik, kannst du so machen. Und das ist schon sehr, sehr nice.
Was machen wir jetzt? Also zum Beispiel also jetzt geht es ja in die andere Richtung weiter. Jetzt hat zum Beispiel gerade Anycubic den Bambu Lab geklont. Die kommen jetzt genau mit der gleichen Kiste daher. Mhm. Und jetzt dreht sich in die andere Richtung. Und jetzt sehen halt alle Drucker aus wie dieser A1. Okay.
Ja.
Aber es ist halt, irgendwie ist es ungut. Also ich habe jetzt nicht direkt vor mir, wieder einen zu kaufen. Ich habe noch genug rumstehen, die müssten mal weg. Aber da ist auch noch deiner dabei, dein erster Alter.
Ja, bitte ganz weit wegwerfen.
Schwer und spitz überall.
Ja, ja.
Ja, aber das macht mir auch irgendwie Bauchschmerzen. Wahrscheinlich wäre es egal, wenn man das einfach als so ein Ding betrachtet, was halt eine gewisse Lebenszeit hat und das benutzt man x Jahre und dann ist halt auch gut und so lange wird die Bude schon halten. Aber das ist halt auch keine Investition fürs Leben, weil die Firma macht das Ding früher oder später zu und irgendwann sind sie pleite und dann ist halt weg.
Ja, also es ist halt lustig, weil du siehst halt auch, dass es anders geht. Wenn ich mir jetzt wieder meinen aktuellen primären Drucker, den SnapMaker U1 anschaue, der halt komplett auf Open-Source-Komponenten setzt, also da ist ein Moonraker drin, der ist einfach zu 100% Open-Source-Kram da innen drin. Und das heißt, wenn jetzt morgen SnapMaker umkippt oder evil wird, dann ist mir das wurscht, dann schiebe ich da eine andere Firmware drauf und dann macht der da weiter. Und das ist schon eigentlich das coolere Konzept. Ob jetzt die Firma dahinter irgendwann plötzlich auch böse wird, das kann ich heute nicht sagen. Aber das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen würden. Und ich meine, das ist die alte Diskussion, die wir mit iPhones genauso haben, wo wir sagen, ist es mein Gerät oder kaufe ich nur die Erlaubnis, dieses Gerät zu benutzen und damit machen zu können, was ich will? Und im Chat wird natürlich auch gerade gesagt, hier Prusa, ja. Das wäre natürlich der goldene Weg, weil Prusa ist halt, das ist halt der Good Guy, muss man, glaube ich, einfach so sagen.
Ja.
Ist aber halt auch der More Expensive Guy. Und kommt halt drauf an, was man haben will und was einem wichtig ist.
Ja, hatten wir neulich ja, glaube ich, schon gesagt. Ja. Prusa, wenn man so für die Firma, fürs Prototyping sich irgendwas baut, da kriegst du den Support. Das hat alles irgendwie Hand und Fuß. Das ist nicht irgendeine AliExpress-Firma, die halt vielleicht dir Support liefert oder nicht. Ich habe hier einen, so einen China-Drucker, da ist nach 3 Wochen so ein Lüfter kaputt gegangen. Dann haben sie mir einen neuen Lüfter geschickt, aber halt so, den habe ich dann halt nie getauscht, so, weil es mir zu blöd war, weil ich nicht basteln will und so. Das ist halt, naja. Und der sollte halt, von vornherein sollte der neue Lüfter halt nicht nach 3 Wochen kaputt gehen.
Ja.
Aber gut. Ist wie es ist. Wo wir gerade von Super Evil sprechen, es gibt so ein Problem mit dem der Problembär, der Elon. Jetzt ist gerade SpaceX an die Börse gegangen. Mhm. Das ist alles höchst kurios. Die Preise.
Spekulativ.
Die, 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 die Strukturen, wie da welche Schulden von welcher von seinen Spaßfirmen hin und her geschoben werden, ob er jetzt mit irgendwelchen die alten Schulden von Twitter jetzt da auslöst, ob da oder ob jetzt SpaceX irgendwann Tesla übernimmt, das ist alles nicht der Punkt. Es ist höchst verdächtig alles. Also ich sehe.
Ja, offensichtlich ist es ja gefährlich, irgendwas über Elon Musk zu sagen, was ihm nicht schmeichelt, habe ich gehört.
Ja, deswegen,
aber das macht alles überhaupt keinen Sinn, was da gerade passiert, auf so vielen Ebenen, aber hey.
Ja, das ist alles interessant zu beobachten, solange man da seine eigenen Fingerchen nicht drin hat. Das Problem ist, vielleicht haben wir da bald unfreiwillig alle unsere Fingerchen mit drin. Das ist nämlich so. Da ist jetzt Fantasiegeld am Start. Das ist kein echtes Geld, das gibt es nicht wirklich und so, aber das ist trotzdem sehr viel davon. So ein bisschen wie beim Monopoly. Und was jetzt passieren könnte, ist, dass diese neue Firmenstruktur rund um SpaceX, XAI, Tesla und Kram, dass die jetzt einfach shoppen geht und Twitter nicht vergessen. Ja, also dass dieses vierköpfige Monstrum jetzt sich der Reihe nach andere Firmen reinshoppt. Erster Kandidat, und das ist wohl jetzt tatsächlich soweit durch, ist Cursor. Ja. Unser kleiner, sympathischer VS Code-Klon.
Das ist gar nicht so gut.
Jetzt kannst du sagen, naja, Cursor ist ja auch wurscht, aber wie genau ist Cursor 60 Milliarden Dollar wert, erstens? Also auch keine echten Dollar, aber halt so Fantasiedollar. Monopoly-Geld, ja? Aber
ich meine, fairerweise ist halt einfach Cursor, also wenn du sagst, hey, was ist denn so ein AI-Klon, um Gottes Willen. Ein AI-Programmierding ist halt Cursor. Die waren die Ersten, die das auf breiter Front gemacht haben. Das sind die halt alle kennen. Und wenn du halt sowas haben willst, damit sich das kleine süße Elon-Kinder mit deinem Grog-Monster zeugen kann, dann kaufst du dir halt Cursor.
Das Ding ist, die passen ja schon so ein bisschen dazu. Weil was dort aufgebaut wurde, ist halt Rechenpower. Und Cursor braucht Rechenpower.
Ja,
oder genau. Hat Rechenpower gebraucht. Deswegen, das ist nicht irgendwie absurd, die Übernahme. Also sie ist halt finanziell relativ absurd. Auch schade, weil.
Und XAI hatte halt offensichtlich überschüssige GPUs rumstehen als einzige auf der Welt, was sehr lustig ist, weil niemand den Grog haben möchte. Weil der nicht so besonders ist. Aber wenn man da jetzt das zusammenbringen könnte, das könnte ja durchaus interessant sein, weil eben auch dieses Fantasiegeld dahinter steht, da die anderen preislich zu unterbieten. Und da halt zu gucken, ob die jetzt den Codex und den Cloud Code zum Beispiel angehen damit. Mhm. Ja, und zum Beispiel Cloud Code kauft ja schon Rechenleistungen beim Elon ein, weil die haben nicht genug Grafikkarten und er hat zu viele. Also gibt es da einen Deal, was die da jetzt Rechenleistung abnehmen. Okay. Das andere, was passieren könnte, ist, dass, also das ist auch schon angesagt, dass Cursor wird eine neue Plattform anbieten demnächst für sowas wie GitHub. Also Code, eine Website, wo du Code kollaborativ bearbeiten kannst und das Versionskontrollsystem hast. Und nachdem GitHub halt gerade so ein bisschen schief da liegt und die ganze Zeit umfällt und keinen Chef hat, könnte es halt auch sein, dass die sich jetzt irgendwas Lustiges überlegen, was sehr attraktiv ist für die Developer, die Schnauze voll haben von GitHub und halt nicht die teuren Runner bezahlen möchten, die da laufen und halt nicht ihren teuren Enterprise-Account dort zahlen möchten, sondern vielleicht das beim Cursor in der Wolke haben.
Ja, also das Gut ist, es ist schlimm, weil wenn man dieses Wort so sagt und es wäre nicht der 21., sondern es wäre der 15., dann würde ich sagen, das klingt nach einer guten Idee. Jetzt, wenn ich halt weiß, dass Cursor plötzlich zu SpaceX / Elon gehört. Weiß nicht, ob ich das so geil finde, aber ja.
Ja, und natürlich wird da auch die Fußangel mitkommen, dass das Ding dann halt da auf deinem Code lernen wird und die ganzen Späße. Also das ist, glaube ich, alles soweit abzusehen. Ich glaube, das passiert auch und ich glaube, das dürfte auch von ein bisschen Erfolg gekrönt sein, weil halt GitHub so in der zentralen Position steht und Microsoft gefühlt nicht so Bock drauf hat, jetzt den Leuten da ihren Agents die API bereitzustellen, wo sie halt den ganzen Tag Issues auf und zu machen. Ja, also, naja. Und das jetzt noch spekulativ, aber was halt auch passieren könnte, ist, da gibt es so lustige Listen, von welche Firmen könnte sich denn jetzt SpaceX mit dem Monopoly-Geld noch einkaufen, die halt jetzt vielleicht so ein bisschen schief dastehen und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Und eine schöne Variante, die ich gelesen hatte, ist so Adobe. Und dann wäre es halt Fotogrog.
Also Match made in heaven. Also wenn es zwei Firmen gibt, die wirklich direkt zusammengehören. Ja.
Das Problem ist, was Adobe hat, ist, dass die auch so ein bisschen von AI angegriffen werden. Ja, dass halt einige wenige Sachen halt oder auch von anderen, von Figma und solchen Sachen irgendwie angegangen werden, dass da diese dieses große, dicke Creative Suite-Abo sich vielleicht nicht mehr so gut verkauft wie bisher. Und wenn so eine Firma irgendwie ins Schwächeln kommt und dann halt die Aktionäre mit dieses Bündel von Monopoly-Geld sehen, dann werden die vielleicht da auch zusagen. Also ich glaube, da könnten Sachen passieren.
Ja. Ich meine, das ist jetzt sowas, was mich gar nicht so betrifft und mir gar nicht so leid tun würde auch irgendwie. Aber klar, wenn sowas dann hops geht, dann sind auch dann diese Firmen weg. Und Adobe kann man ja nicht absprechen, dass sie einfach eine gewisse Tradition haben und eine gewisse Verbreitung haben. Und das wäre schon sehr bitter, wenn die dann einfach irgendwie mit dem Kolossum irgendwie eingehen. Und niederfallen.
Ja, also das ist ein bisschen ein schwieriges Ding. Ich weiß auch nicht, was man da jetzt groß machen kann oder so. Man könnte halt, wir hatten neulich in der Postshow, glaube ich, gesprochen über GitHub-Alternativen, die man sich vielleicht selber hosten möchte und so. Da hatten Hörer auch noch ein, zwei weitere Open-Source-Pakete angesagt, die da möglich sind, die man sich installieren kann. Nämlich die, ich habe es natürlich wieder vergessen, so irgendwas, GitHub, GitLab, diese Sachen, die auch die Open-Source-Grundlage für Codeworks sind.
Ja,
genau. Wie heißt das?
Ich blanke auch gerade darauf. War es aber nicht tatsächlich GitHub?
Glaub nicht, aber kann man nachschauen. Ja. Aber solche Sachen kann man sich vielleicht mal überlegen, ob das eine Idee ist, ob man sich sowas für die Firma wenigstens...
Forgio.
Ja. SourceHut gibt es noch. Es gibt einen Haufen Zeug. Aber man muss halt irgendwie gucken, es gibt ja auch diesen Aspekt von GitHub, dass du dort irgendwie contributen kannst und Zeug. Ja. Einerseits ist es schön, dass es die zentrale Stelle gibt. Andererseits wäre es schade, wenn es jetzt so kaputt gemacht wird. Andererseits glaube ich auch, dass wenn man GitHub einfach jetzt so stehen lässt, dann schimmelt es irgendwann und dann ist auch nicht gut.
Ja, das ist wahr. Ja.
Okay, gut. Dann, ich habe mit einer Firma vereinbart, dass hier eine Dashcam auftaucht, aber die Dashcam ist nicht aufgetaucht. Das heißt, wenn ihr jetzt die Sendung im Laufe der Woche hört, könnt ihr in die Shownotes gucken, ob dort ein Link zu dieser Dashcam aufgetaucht ist. Ich habe sie noch nicht da, aber ich kann zumindest sagen, die wäre jetzt beim Prime Day sehr vergünstigt zu haben und nicht als Dashcam zu benutzen in Deutschland, aber man könnte die zum Beispiel benutzen, um sein geparktes Wohnmobil zu überwachen. Da ist nämlich eine SIM-Karte drin, Dashcam dazu und an die 12 Volt anstecken und dann hast du dort eine Dashcam, die über Wochen und Monate vielleicht das Ding remote den Innenraum überwachen kann. Mhm. Aber nachdem ich sie nicht da habe, kann ich es nicht ausprobieren, kann ich auch nicht sagen und vielleicht taucht der Link auf, vielleicht auch nicht. Aber es ist it's complicated.
Seems complicated.
Ja, das sind diese 70 Mai. Die Dashcam, die ich habe, die ist jetzt ein Vorgängermodell so oder ein anderes Modell von denen. Die ist okay, die ist gut. Aber dieses Modell mit dem 4G drin, das ist halt, du kannst halt nicht hier live von der Straße streamen. Ich glaube, da ist die Privatstraße nicht groß genug.
Wer weiß.
Gut. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von We Are Developers World Congress Europe. Vom 8. bis zum 10. Juli in Berlin, ist jetzt nicht mehr lange hin. Sputet euch, wenn ihr noch rein möchtet. 3 Tage lang Vorträge, Workshops, Masterclasses, Coding Competitions und Live-Coding. Über 500 Speaker, zum Beispiel Werner Vogels von Amazon, Malte Ubel von Vercel, Dana Lawson von Netlify und Milind Desai von Sentry. AI, Software-Architektur, Security, Cloud-Infrastruktur, der Software-Development-Lifecycle. Wenn ihr also Leute seid oder Leute habt, die Software entwickeln, ab nach Berlin vom 8. bis zum 10. Juli. Es ist jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit. Ihr müsst euch da jetzt ranhalten, weil bis das bei euch durch die Buchhaltung und den Chef und Dings, aber nicht vergessen, Gutscheincode, Bits und so, dann gibt es 20% Rabatt auf die Tickets. Und wenn ihr auch die Ticketkategorie dort habt, Congress Pass und Masterclass Pass, dann könnt ihr zusätzlich zu den Kongresstagen auch noch Zugang zu einer ganztägigen Masterclass nach Wahl am 8. Juli haben. Da gilt unser Code auch. Also Link ist in den Shownotes. Herzlichen Dank für die Unterstützung an We Are Developers World Congress Europe. Jetzt sehr bald, 8. bis 10. Juli, zum 11. Mal in Berlin. Herzlichen Dank an We Are Developers für die Unterstützung. So, Alex, was gibt's zu picken?
Ein Router. Ich habe einen Router gekauft. Ich wollte, um das mal vorwegzuschicken, diesen Dream Router 5G Max von Ubiquiti Unify kaufen. Und dann ist er mir zu teuer geworden. Also der ist ja sehr teuer. Ich fand ihn ganz interessant, weil ich habe wir sind ja zu Hause über SIM-Karte angeschlossen und der vereint halt einen coolen Router mit einer SIM-Karte als mein Anschluss. Der kostet aber irgendwie über 500 Euro und das war mir dann doch, als er dann irgendwie mal verfügbar war, Anfang des Jahres war er mir dann zu teuer. Ich bin ohnehin auf Unify sehr gut zu sprechen. Ich habe mir letztes Jahr, schon ein bisschen her, diese UDR gekauft. Das ist die Dream Machine. Das ist so ein kleiner Zylinder, so ein weißer Zylinder. Der hat so einen blauen Ring oben und der hat so ein kleines Display. Und den habe ich mir auch gebraucht gekauft von einem Laser. Und der ist einfach fantastisch. Ich bin in diesem Netzwerk einfach sehr glücklich geworden, weil das halt sehr umfangreich ist. Also man kann sich sehr doll in den Fuß schießen und sehr häufig. Also wenn du das einrichtest, musst du immer gerne so eine AI neben aufhaben und Sachen fragen können, weil dann verstehst du erst, was du da alles einrichtest und was du lieber sein lässt und so weiter. Das ist alles ganz fantastisch. Ich habe zu viel Spaß damit. Und das ist auch ein bisschen gefahrenlos, weil ich das so für mich selbst nur mache. Also ich kann niemandem anderen hier Internet wegnehmen eigentlich. Und zu Hause hatten wir keinen Unify. Und ich habe aber irgendwie hier in diesem typischen Secondhand-Gebrauchtmarkt-Suchportal einfach so eine konstante Anfrage für Unify-Geräte laufen. Und da werden so ganz viele Splitter und alte Dream-Machines, so Server-Rack-Konstruktionen so, werden da ständig angeboten. Aber jetzt taucht da eine Original Dream-Machine auf. Die sieht genauso aus. Das ist dieser Zylinder, weiß, hat kein Display. Und der kam 2019 auf den Markt. Meine UDR, die kam 2022 auf den Markt. Also die schon 4 Jahre alt. Der ist noch viel älter, diese Dream-Machine. Aber die bekommt bis zum heutigen Tag alle Software-Updates, die ist auf dem aktuellsten Stand und ich habe 50 Euro bezahlt und muss für zu Hause keine speziellen Anforderungen erfüllen. Also wenn die nur Wi-Fi 5, glaube ich, kann, dann ist das völlig okay, wenn meine Kinder sehr selten Daten irgendwo hin transferieren und die muss Internet machen zu Hause. Und die hat halt Anschlüsse, 4 Stück, glaube ich, die ich nutzen kann, um das typische, smarte Zeug, halt irgendwelche Hubs und so weiter anzuschließen. Die ist jetzt in meinem, URL, unify.ui.com aufgenommen und ist da halt direkt auswählbar. Also ich kann jetzt direkt live, auch wenn ich nicht zu Hause bin, auf die Statistiken und auf die Graphen schauen und kann sehen, wer sich gerade eingeloggt hat und ob irgendwie Internetprobleme gibt, kann Speedtests machen und so weiter. Diese Software ist geil, das macht echt viel Spaß. Und selbst dieses gebrauchte Gerät, was in Anführungszeichen uralt ist, hat die letzten Updates bekommen und spielt deswegen halt noch mit. Und das war ein Schnäppchen für mich. Also für meinen Anwendungsfall ist es genau das Richtige. Ich bin mit beiden Geräten extrem zufrieden. Wenn man so ein bisschen was mit einem NAS und mit Netzwerkkabeln macht und so, da will man vielleicht auf dieses UDR eher schauen, weil das kann dann schon noch ein bisschen schneller alles und mehr und kann auch irgendwie so diese kleinen Satelliten anstecken und dann Strom ausliefern und dann irgendwie noch weiteres Mesh-Netzwerk hochziehen. Ich bin mit beiden äußerst zufrieden, auch wenn man irgendwie Kameras machen möchte und diesen ganzen Spaß, den Unify anbietet. Alles nicht mein Ding, aber da helfen die neuen Geräte durchaus. Also sie haben ihre Berechtigung. Und ich finde, da kann man auch dann gut Geld ausgeben. Allerdings für zu Hause war es mir nur wichtig, ein Gerät mit modernem Betriebssystem aufzunehmen und verwalten zu können und da so ein bisschen Späße zu machen. Und das löst dann Amplify ab, was ja so die Consumer-Marke von denen ist. Die funktioniert super gut. Also ernsthaft, da habe ich keine Probleme, aber da guckst du nicht rein. Also das ist die Consumer-Marke und ich glaube, die faden die so ein bisschen aus. Das ist, glaube ich, nicht mehr deren Hauptinteresse. Die Alien-Router gehören zum Beispiel auch dazu. Hat man viele Jahre nichts von gehört mehr an großen Neuerungen. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen auf dem, also ne, das ist, glaube ich, nicht deren Zukunft. Aber ich mag diese Router von denen sehr, muss ich sagen. Auch wenn dieses Netzwerk, was die prinzipiell anbieten mit Kameras und Protect und allem drum und dran, Türklingelnerweise viel, viel größer ist. Und du kannst dir ganze Server-Racks kaufen und zu Hause dein Netzwerk Spaß machen. Ich fand diese kleinen weißen Zylinder, fand ich ganz nett aussehen. Und die funktionieren. Also ja, man kann sich da einen Fuß schießen, aber wenn man die erstmal einsteckt, dann werden die sofort gefunden. Weißt du, du gehst nur mit deinem Telefon ran und dann sagst du irgendwie, willst du Internet haben? Ja. Und dann bist du erstmal verbunden und dann kannst du dir den Fuß schießen. Aber es ist halt sehr hübsch gemacht, muss man ernsthaft sagen. Es ist halt super komplex alles, aber es ist auch nicht unverständlich. Man muss halt wissen, was irgendwelche Smart Quotas sind und so weiter, was ich heute eingerichtet habe, um so ein bisschen Luft im Netzwerk zu haben. Und der zeigt die Unlatency und weiß der Geier. Also das ist relativ, also ich bin da ein großer Fan von. Und jetzt habe ich zwei von denen und wie gesagt, kann über das eine Portal, kann beide Locations, die ich hier habe, einsehen. Ja.
Sprich nur aus.
Ich weiß nicht. Also ich kann ich kann nicht zu den Ubiquiti-Geschichten generell sagen, weil die so viel mehr haben einfach. Die machen so viel, viel mehr. Aber ich mag diese, nicht vielleicht für End-End-Consumer, aber halt schon für so advanced, ein bisschen advanced Enthusiasten machen die schon was her.
Kann jetzt nicht hier einfach mal jemand um die Ecke kommen und sagen, dieses ganze Ubiquity-Zeug ist kacke, weil? Ich höre von allen Seiten immer nur, ja, Dream, die Maschinen. Haben ja auch völlig dumme Namen einfach.
Ja, das stimmt, Maschinen, die haben alle dumme
Dream
Namen.
Dream Router, Dream, weiß ich nicht was, UDR, UMD, irgendwelche Fanta 4-Songs hier einsetzen. Und dann, und das Blöde ist, ich bin immer mal wieder hier unzufrieden mit der Netzwerksituation.
Ja.
Und bin dann immer so kurz davor zu sagen, oh, dann schmeißen wir die ganze Scheiße hier raus, weil ich mache jetzt eh das Netzwerk hier komplett neu und dann machen wir dieses Ubiquity-Zeug und dann mache ich das wie du, dann schaue ich auf irgendwelche Preislisten und so. Nee.
Das Problem ist, ich habe echt ein Problem mit dem Ubiquity-Zeug, weil du das unbedingt hören wolltest, weil ich habe das angeschafft wahrscheinlich jetzt vor gut 10 Jahren oder sowas.
Mhm.
Und es ist immer noch gut. Ich habe überhaupt keinen Grund, abzugraden.
Ist ganz schlimm.
Ist ja voll.
Ich habe mit, wie alt habe ich jetzt einen 7 Jahre alten Router gekauft? Und das ist der Beste. Ich meine, wie gesagt, die werden auch nicht die sind sehr selten preiswert. Als ich diese 50 Euro da bezahlt habe, da hat der Typ hat mir geschrieben so, weil ich habe es als Push reingeliefert bekommen, halt bezahlen, bezahlen, bezahlen geklickt. Mhm. Und dann war es so meins. Und dann hat mir der Typ geschrieben, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ganz viel Interesse plötzlich. Ja, weil es dreimal so günstig war wie sonst. Also die gehen normalerweise für 150 vielleicht weg.
Hast du da einen Kontakt und hat der noch mehr?
Nee, aber weißt du was? Das kam in einem Dream Router 7 Paket. Also die Packung, der hat einfach das alte Gerät genommen, neues gekauft und das alte verkauft in der Verpackung von seinem neuen Gerät. So zufrieden ist der wahrscheinlich auch. Der hat es jetzt nicht abgestoßen.
Ja. Also ich habe eigentlich nur die Access Points hier von denen laufen und die lösen halt das Netzwerkproblem in diesem Haus hier, weil das mit diesen Betondecken halt sehr funkundurchlässig ist alles. Die funktionieren alle weiterhin schön über Power, über Ethernet und das tut alles, wie es soll. Ich könnte mal auf einen neueren Wi-Fi-Standard upgraden und so, aber es lohnt sich nicht so richtig, weil das Netz halt, was nach draußen geht, so ein Müll ist hier.
Ja.
Aber ich würde da auch bedenkenlos alles kaufen. Gebraucht gibt es nicht so viel, weil die Sachen auch außer sie gehen kaputt, halt weiter in Benutzung sind. So.
Ja.
Es gibt den einen Power-over-Ethernet-Switch, den ich habe, das ist einer ohne Lüfter, der hat so eine Krankheit, dass er sich halt kaputt backt, weil er so heiß läuft. Und dann ist er halt kaputt und dann willst du ihn auch nicht mehr haben, zum Beispiel. Das ist so ein Ding mit dem. Aber ansonsten ist da sehr wenig falsch. Man muss halt irgendwie aus der großen Produktpalette das Richtige für sich finden, was problematisch sein kann.
Ja.
Und aber ansonsten ist da, glaube ich, sehr viel richtig gemacht. Und Basti sollte das unbedingt in das Haus einbauen.
Ich glaube auch.
Also ich glaube, ich werde hier das Netzwerkzeug updaten in dem Moment, wo ich hier Glasfaser bekomme.
Also nie.
Also nie. Also fairerweise, ne? Es ist ja schon Jammern auf hohem Niveau, weil ich habe hier immer noch diese Fritzbox 7570, 7590, 4780, da 200, ja, weiß ich nicht was. Ich glaube, es ist eine 7590. So. Und habe hier im ganzen Haus die Fritz-Repeater, die allerdings an einem Netzwerkkabel hängen. Also die machen kein Mesh-Zeug, also nicht klassisches Mesh, sondern sind per Ethernet verbunden mit der Basisstation. Und es funktioniert, also bis zu dieser Woche, wo ich das Dachgeschoss lahmgelegt habe, und wir dürfen, vielleicht erinnern sich der ein oder andere daran, dass in meinem Haus alles einmal durchs Dachgeschoss läuft.
Ist gut.
Das war damals schon eine scheiß Idee, es ging aber nicht anders. Und es ist jetzt noch eine beschissenere Idee, weil ich habe das Dachgeschoss stromlos gemacht und damit ist halt quasi alles tot gewesen. Aber er hatte nur noch das Erdgeschoss und der Keller hatten WLAN. Und sonst hatte nichts mehr Ethernet. Und glücklicherweise habe ich ja jetzt einen Kamin, den ich nicht brauche. Bin ich also ins Wohnzimmer gegangen, habe ein Loch in den Kamin gebohrt, habe eine Netzwerkdose reingesetzt und durch den Kamin Netzwerkkabel abgeseilt, das ich dann hier rübergezogen habe. Das heißt, ich habe im ersten Stock wieder WLAN und das funktioniert erstaunlich gut. Also das ganze Fritz-Zeug, aber es ist halt okayisch und ich weiß, es könnte halt nicer sein. Und das ist es aber halt nicht.
Ja, also das eine Problem, was ich mit den Access Points habe, ist, dass das eine oder andere Embedded-Gerät greift sich ab und an den falschen Access Point und hat dann ein schwaches Signal, weil die das nicht auf die Reihe kriegen. Und da kann auch der Ubiquiti nichts dafür, aber es ist halt so. Mhm. Und dann ist halt, sagt er halt einen Balken oder schlecht verbunden oder fliegt raus. So Waschmaschine zum Beispiel greift sich offensichtlich gern den Access Point aus dem Erdgeschoss, was dumm ist, weil der Access Point im Keller 10 Zentimeter daneben steht. Mhm. Okay. Sowas passiert.
Ja.
Aber sonst alles sehr nett. Gut. Ich habe hier zu picken einen Stromausfall, den ich diese Woche hatte.
Das ist das Beste einfach.
Das ist so toll. Und tatsächlich ganz okay war so, dass das, es gibt diese Seite, die heißt Störungs-irgendwas-Auskunft.de.info-irgendwas, da kann man seine Störung melden und das scheint tatsächlich auch bis zum Netzbetreiber hier Bayern Netz irgendwie durchzufließen und die haben auch tatsächlich nach einer Stunde oder so, haben sie einen geschätzten Wiederherstellungszeitpunkt angegeben auf dieser Seite und dann stand da, in einer Stunde kommst wieder zurück und nach 90 Minuten war es dann auch wieder wirklich da. Das war ganz okay. Ich habe bis heute keinen Grund erfahren, was da kaputt gegangen ist, aber das war hier, das ganze Kaff war stromlos. Okay. Und irgendwie am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr oder sowas war halt weg. Okay. Kommt vor, kommt hier draußen öfters vor, als mir jetzt direkt lieb wäre, kommt hier in diesem Block noch öfters vor, als mir lieb wäre, weil da ab und zu die Anlage dahinter ausgeschaltet werden muss und sowas, aber okay, ist halt so. Das heißt, ich habe ab und zu hier Stromausfälle, ich würde mal sagen, so im Schnitt einen im Jahr, ist nicht so schlimm, aber schon blöd, weil der ganze Mist sollte ja eigentlich durchlaufen. Und ich habe jetzt festgestellt, also zum einen habe ich hier festgestellt, dass der Mac Mini, den kann man ja so einstellen, dass er wieder hochkommt, wenn er Strom verloren hat. Jetzt mit dem neuesten Betriebssystem-Update und neuer Firmware auf dem Ding kann man den jetzt auch so einstellen, dass der immer angeht, wenn er Strom bekommt, auch wenn er vorher nicht den Strom rausgezogen bekommen hat. Das heißt, wenn man Mac Mini irgendwo hinter einer geschalteten Steckdose hat, kann man den jetzt tatsächlich im Rechenzentrum über diese Steckdose an- und ausschalten und auch wieder anschalten. Weil du jetzt diese Option hast, nicht nur nach Stromverlust, sondern auch nach einfach normalem Shutdown, dann wieder Strom draufgeben, dann fährt er wieder hoch. Das habe ich jetzt noch nicht, aber das wäre ganz praktisch gewesen, wenn ich hier zum Beispiel von draußen ein Tailscale wieder reingewollt hätte oder sowas. Ja. Problem dabei ist natürlich, dass hier das ganze Studio- und Netzwerkblödsinn hängt hier an einer Sicherung. Wenn der Strom wegfällt und der Strom danach wieder angeht, dann gehen diese 50 Schaltnetzteile an und schmeißen die Sicherung, inklusive der Fritzbox.
Das ist ziemlich gut.
Das heißt, wenn hier ein Stromausfall ist und ich bin nicht da, dann ist danach die ganze Bude offline, weil sich diese ganzen Geräte selbstständig die Sicherung wieder rausziehen.
Also ja, die Lösung ist relativ offensichtlich, vor allem smarte Steckdosen machen, die standardmäßig aus sind. Und dann, wenn Strom wieder da ist und Home Assistant hochgefahren ist, fängt der an, mit ein paar Sekunden Delay eins nach dem anderen einzuschalten.
Das wäre der Weg, das habe ich jetzt auch gelernt. Ah. Mhm. Und ich habe gesagt, der Stromausfall, der war jetzt nur 2 Stunden lang. Nicht so irre viel und auch die ganzen, also Kühltruhe und Kühlschrank, Gefrierschrank, die müssten das ja eigentlich locker wegstecken, habe ich mir gedacht.
Hatte ich mir jetzt auch.
Die Gefriertruhe, die hat auch so ein Datenblatt steht drin, dass sie, weiß nicht, 24 Stunden Ausfall überlebt sie, ohne dass das Zeug verdirbt und so weiter und so fort. Und dann habe ich hinterher auf die strommessenden Steckdosen, ich habe da jetzt bei den beiden Geräten so Fritzdosen dahinter hängen, die messen können, habe ich mal reingeschaut, wie schnell diese Kühlgeräte sich wieder auf ihren normalen Zyklus einpendeln. Das stellt sich raus, so gar nicht. Also jetzt seit Donnerstag, heute ist Sonntag, seit Donnerstag ist jetzt Dauerbetrieb bei denen, um diese 2 Stunden Verlust irgendwie wieder auszugleichen. Und ich kapiere es nicht. Auch die Kühltruhe, da siehst du hier die 2 Stunden, wo sie aus war. Das ist falsch angezeigt, die war nicht an, die war aus. Und dann ist sie wieder hochgelaufen und es läuft jetzt doppelt so viel. Ich verstehe es nicht. Aber es ist halt interessant zu sehen, weil sonst würde man sowas überhaupt nicht bemerken. Das heißt, der Pick ist eigentlich Steckdosen, die Strom messen können, damit du so einen Langzeitvergleich hast, was wie viel an Strom frisst. Da sehe ich zum Beispiel bei mir, dass dieser Kühlschrank eine einzige Katastrophe ist. Den habe ich gekauft, weil er besonders stromsparsam sein sollte, aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Das ist so ein LG Side-by-Side. Der ist saumäßig laut. Noch lauter, wenn er Eiswürfel macht. Und säuft Strom, als gäbe es keinen Morgen.
Das ist ja wundervoll.
Der ist super. Und die Gefriertruhe, also die braucht wahnsinnig wenig Strom, aber jetzt seit diesen 2 Stunden Stromausfall halt auch wieder doppelt so viel. Ich verstehe es nicht. Das ist, 5 Tage lang ist das jetzt so geblieben bei den beiden Dingern. Schauen wir mal, wann sie sich wieder einkriegen.
Das ist ja schon ein bisschen irre. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Nö, ich auch nicht. Deswegen hatte ich es geschrieben. Und das ist so ganz hilfreich, wenn man sich auch über einen Langfrist trennt. Also das kann man entweder über... Also jetzt bei IKEA gibt es diese neuen Matter-Steckdosen, die können auch Strom messen. Es gibt diese Fritz-Dinger, es gibt 1 Million verschiedene Sachen, die alle irgendwie eine eigene App haben oder in Home Assistant reinfüttern können. Und da kann man sich halt auch solche langfristigen Trends anschauen. So, also ich sehe zum Beispiel, dass im Sommer der Kühlschrank mehr Strom braucht als im Winter offensichtlich. Mhm. Da sehe ich, dass die Kurve sich ein bisschen verändert. Aber auch so für Waschmaschine und Trockner habe ich Shellys drin stecken, die das auch messen können, die das auch in Home Assistant reinliefern und da kann ich halt auch sehen, wie der Verbrauch so über die Zeit ist und was ich da brauche und das zum Beispiel weiß ich auch so, dass der Wärmepumpentrockner viel weniger Strom frisst als der alte Trockner, ist soweit klar, aber du kannst halt wirklich genau messen, was du verbrauchst und wie sich die Geräte so anstellen und ich habe jetzt nochmal so eine Handvoll von diesen IKEA-Dosen mir besorgt. Bei denen weiß ich noch nicht, wie die über den IKEA-Meta-Blödsinns-Hub in Home Assistant liefern. Das habe ich mir noch nicht angeschaut, aber geht wahrscheinlich irgendwie.
Gehe ich mal stark an.
Ja, und wenn du nur die IKEA-App hast, ist auch lustig. Die hat halt den aktuellen Verbrauch, zeigt sie an. Und die Summe, wie viel diese Steckdose seit Installation verbraucht hat. Und in dem Bild, was eingeblendet ist von der Steckdose, fehlen die Löcher in der Steckdose. Das ist eine verschlossene Steckdose, die einfach nicht funktionieren kann.
Sicherheit geht vor.
Ja, da kann niemand die Fingerchen reinstecken, weil das ist vielleicht Kindersicherung. Ja, aber der Pick sind also Mac Minis, Remote ein- und ausschalten und seine Sicherungen nicht schmeißen und strommessende Steckdosen, wie auch immer man die bei sich integrieren möchte.
Mhm.
Ja. Das ist
klar.
Ja, gut. Basti, was gibt's?
So, mein Pick kommt... Es kommt auch auf mehreren Stufen daher, weil der erste Pick ist tatsächlich eine Subscription, die man braucht, um Zugriff zu bekommen für etwas. Und zwar ist die Subscription, kennt ihr zwar vielleicht nicht, heißt iPhone Block One. Und diese Subscription, die hat nämlich, also man kriegt da irgendwelche witzigen Videos von irgendeinem Typen, das ist ganz nett. Aber die kriegt ein besonderer Perk, kommt damit. Und ich glaube, es kriegt es nur mit One. Ich weiß es gar nicht. Zugang zum Slack.
Mhm.
Genau. Der ist nämlich Gold wert. Kann ich euch mal kurz, also unter uns. Die Kamera, über die ihr mich jetzt hier seht, iPhone Block One, Slack. Und es gibt einen Channel, der heißt Mac. Und MacOS. Mhm. Und Also es gibt viele Gesetze, aber eins dieser Gesetze ist, es vergeht normalerweise kein Tag, an dem UserConfluence. Nicht 17 neue Mac-Apps oder Updates oder was da reinpostet.
Ist ein belebter Channel, ja.
Und das klingt jetzt irgendwie despektierlich und mein Bild ist stehen geblieben, jetzt ist es wieder da. Ist es aber gar nicht, weil es voll geil. Ist wirklich fantastisch. Du kannst da aufmachen und findest irgendwie einen neuen, coolen Shit. Und jetzt ist, also, ne, das könnte, da könnte jetzt auch schon Punkt sein und das, der Pick ist an der Stelle zu Ende, weil es ist einfach ernsthaft sehr, sehr gut. Und also natürlich kriegt man für diese One-Mitgliedschaft auch noch ein paar andere Sachen. Aber das kann euch jemand anders viel besser erzählen.
Das war alles nicht abgesprochen hier. Das klingt so aufgesetzt, aber das war überhaupt nicht abgesprochen. Ich bin genauso überrascht wie ihr.
Exzellent.
Kaufen Sie iPhone Block
One. Kaufen Sie iPhone Block One jetzt noch besser.
Bunter, auf jeden Fall bunter.
Mit einfachem Abonnement. Und jetzt es begab sich jetzt diese Woche, dass ich einen Screen Recording machen musste von einer App und kann sehr QuickTime Player für nehmen oder andere Sachen oder ich benutze meistens irgendwie CleanShot X.
CleanShot.
Genau, exakt. Weil das einfach auch sehr gut ist. Ich wollte aber das nach Möglichkeit vielleicht ein bisschen editieren können, wenn es ist. Und dann fiel mir wieder ein, dass das vor einer Woche oder sowas gepostet wurde und ich das gleich runtergeladen und installiert habe, aber noch keine Zeit hatte, das auszuprobieren. Und da habe ich es diese Woche ausprobiert. Und zwar geht es um Recordly.
Recordly, ja.
Und das wurde auch von Confluence. Erwähnt. Und das ist ein Open, also wir kennen sicher alle noch Camtasia Studio zum Beispiel. Oder wie sie alle, ScreenFlow, wie sie alle hießen, diese Screen-Recording-Apps, die es gibt oder gab, also gibt es meistens auch noch. Und Recordly ist eine Open-Source-Variante von einer Screen-Recording-App, die erstmal Screen-Recording macht, die kann dazu auch noch Webcam-Recording machen, wenn man das dann möchte, kann man sich so eine Bubble dann einblenden lassen mit dem eigenen Gesicht, wie man das zum Beispiel von Tools wie Loom kennt oder so.
Ja. Yeah.
Aber die kann noch deutlich Sachen mehr und die macht ist völlig crazy shit und ich glaube, die ist einfach umsonst. Und du kannst sagen, ich möchte jetzt einen Bildschirm aufnehmen oder ich möchte ein Fenster aufnehmen. Ja, dann nimmt er dieses Fenster auf und am Schluss landet diese Aufnahme dann vor einem Wallpaper, so ein bisschen abgesetzt, wenn man das dann möchte. Und was dieses Ding automatisch macht, das trackt mit, was die Maus tut. Und jetzt kannst du hingehen und sagen, ich hätte gern, dass der Mauszeiger größer ist. Was das Ding zusätzlich noch automatisch tut, ist, das zoomt rein ab und zu und verfolgt die Maus, wenn irgendwelche Sachen passiert, dass du besser siehst, wo was ist. Ist ein bisschen hektisch, kann man sich aber tunen, wie man das haben möchte. Ich kann den Cursor größer machen, kleiner machen. Ich kann dem ein bisschen mehr Leben geben, wie sich der Cursor bewegt. Und ich kann den Hintergrund ändern. Du kannst super viel da drin editieren, Sachen wegschneiden. Also Zooms in und raus kannst du auch entfernen. Sagen, da möchte ich jetzt gar nicht drauf zoomt. Aber du kannst völlig geil Screencasts machen, wenn man da den Anwendungszweck für hat. Und es funktioniert fantastisch und ist einfach Cross-Plattform Open Source. So, ich habe noch nicht verstanden, wie, aber das ist einfach völlig geil. Und wer Screencasts machen möchte, das Ding kann noch viel mehr. Ich habe nur die Hälfte, wenn überhaupt, wahrscheinlich 10% habe ich davon benutzt. Aber ich bin völlig geflasht. Und bin gespannt, ob ich demnächst mehr Screencasts machen muss, weil ich dieses Ding öfter mal benutzen will, was einfach ziemlich nice ist.
Er also akzeptiert, wer Screencasts machen soll. Der Developer eine Donation.
Das ist sehr, sehr gut. Das sollte man mal machen.
Gut. Ja, ich kann mich da an gruselige Dinge erinnern, wo halt der schwarze Rückseite iMac mit dem Screen Recording so überfordert war und Photoshop gleichzeitig so.
Wir mussten alles zusammenstecken per Hand, echt ernsthaft. Das ist schon cool, also die Tools, die man heutzutage hat und sagt, ist es wirklich kostenlos? Und sagt, ja, es ist kostenlos. Ist cool, also es gibt echt viele von diesen Werkzeugen, aber es ist halt cool, wenn man mal sowas ausprobiert hat wie du und dann berichten kann, dass es wirklich irgendwas taugt und ja.
Also ich kann zusätzlich sagen, wenn du gleichzeitig Onshape benutzt, was ja ein Browser-based CAD-Programm ist und eine Vollbild-Bildschirmaufnahme macht und irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was noch im Hintergrund gelaufen ist, Dann ist so ein M4 Mini ist schon auch ganz schön am Schwitzen. Das kann man schon mal nochmal sagen.
Ich habe in deinem Screencast von dem Onshape habe ich gesehen, wie du einen CPU-Monitor aufmachst.
Ja, weil ich es nicht glauben konnte. Hat man es noch, jetzt habe ich ja mitbekommen, dass man es noch sieht.
Ja.
Aber ja, der ist schon einfach, da war ich so wirklich, okay, warum genau läuft das einfach hier mit 3 Frames alles?
Mhm.
Ja,
ja, genau. Aber dass Onshape überhaupt geht, ist auch ein bisschen Wunder im Browser.
Ja, aber das ist, also Onshape ist ein Thema für sich. Können wir irgendwann nochmal drüber reden.
Gut.
Generell CAD, es ist einfach wilder Westen.
Ja. Wenn ihr mal sehen möchtet, wie iPhone Block One jetzt einfach direkt per Stripe bezahlbar ist, könntet ihr mal machen.
Kann man ausprobieren.
Ja. Ja. Diesen sehr smoothen Bezahlprozess. Und dann könnt ihr dagegen vergleichen, den Bits und so Plus Bezahlprozess bei Fastspring, der aussieht wie 1990. Aber man kann nichts dagegen tun.
Aussehen ist nicht alles.
Naja, wir haben ja heute bei Commodore gelernt, diese 1990-Vibes sind einfach gut, die sind sehr wichtig. Und das ist ja der Service, den wir euch da draußen bieten, dass ihr einfach auch hier dieses Gefühl der Jugend wieder zurückbekommt.
Das ist der Sinn der Sache. Danke sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Gute Nacht.
Gute Nacht.